Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 160, heute mit Makefu.
Makefu.
Und aus der Schweiz zugeschaltet ist der Markus.
Mehr Sander 3.
Was? Gesundheit. Und meiner einer ist auch wieder dabei, ich bin Ingo, hallihallo. Ja, letzte Woche war uns so schlecht und wir waren so traurig,
ja,
dass wir einfach nicht senden konnten. Wir waren ja so, so deprimiert.
Ja.
Dass da über dem großen Teich, dass die so einen Schwachsinn machen.
Aber musst du es so sehen, vielleicht haben wir bald unsere Aussiedler wieder zurück.
Na, aber der Trump, der Opa war auch deutsch. Kommt der dann auch? Ich meine, das ist auch irgendwie schlecht. Den will doch keiner haben.
Ich habe auch so ein YouTube-Video gesehen, was gesagt hat, Winter is Trumping.
Winter is Trumping.
Mhm.
Ja.
Also wenn das irgendein YouTube-Video gesagt hat, dann muss das quasi stimmen.
Definitiv.
Oder? Mit den meisten Sachen. Immerhin hast du schon mal eine Quelle. Kannst ja einfach, nur, einfach so lügen. Ich meine, das haben wir andere Leute.
Ja, wir sind ja Postfaktum.
Ja, das stimmt, ja. Sind wir das auch? Nee.
Wir
sind gegen diese Negativrevolution.
Ja.
Was? Ich komme nicht mit.
Postfaktum, Mann.
Ich kenne das nicht. Was soll das sein?
Du brauchst keine Fakten mehr.
Ach so, jetzt, okay. Ah, wir sind immer noch beim Trump. Ah, jetzt, okay.
Ja, sind wir immer noch.
Wir sehen den Lappen
noch
nicht.
Sorry, ich bin schon.
Die 7 Tage haben noch nicht gereicht.
Die 7 Tage haben noch nicht.
Ja, es sind tatsächlich 8 mittlerweile, ne?
Was für 8 Tage und dann? Wieder. Was passiert dann?
8 Tage seitdem.
Ach so, seitdem, aber gibt's nicht noch irgendwie, muss nicht erst noch, die haben ja irgendwie so ein 2-Phasen-System, wo erst die Leute in den Staaten abstimmen und dann die Wahlmänner quasi für den Präsidenten abstimmen?
Ja.
Es besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die Wahlmänner einen anderen wählen.
Theoretisch.
Ja.
Aber praktisch ist noch nie passiert, glaube ich.
Vor allem, ich glaube, ich kann keine Demokratie ernst nehmen, in der einfach die Mehrheit jemand anders wählt. Also ich meine, die Frau Clinton hat ja mehr Stimmen gekriegt als der Trump. Es ist, wenn man ein so kaputtes Wahlsystem hat, dass man, dass halt ein einzelner Bundesstaat, das ist so, wie, stellt euch mal vor, Bayern würde bei uns plötzlich entscheiden, so alleine, wer die Regierung stellt. Weil was alle anderen irgendwie gewählt haben, scheint ja egal zu sein.
Nee,
das ist
nur,
ein bisschen beängstigend.
Irgendwie.
Ja, doch.
Vergleichbar mit irgendwie,
nee,
du hast halt so 2 Staaten, die halt entscheiden dann, also 2 Bundesstaaten, also Bayern
ja, es reicht
oder so.
Ja, es reicht ja einer, also in dem Fall würde, glaube ich, wenn du Florida umdrehst, wäre ja schon alles wieder anders.
Ja, so ist es.
Ja.
Hat einer die Entscheidungskraft.
Ja, naja, und vor allem ist es doch da so irgendwie, weiß ich nicht, Frau Clinton hat irgendwie 60 Millionen Stimmen, der Herr Trump hat irgendwie 59 Millionen oder so.
Reicht.
Trump hat gewonnen. Wait, what?
Na gut, ich glaube, wir können das nicht lösen, aber ich habe ein cooles Video dazu.
Ja, hast du den Christopher Walz, hast du den Christopher Walz gesehen, der da auch nochmal was drüber gesagt hat?
Den habe
so
ich
über
nicht
den,
gesehen.
Der
was,
über,
was
achso,
sagt
du
der?
Hast auch noch einen.
Also sagt er das in der Rolle oder sagt er das als
Nein,
er selbst?
Nee, als er selbst ist interviewt worden hier, also weil jetzt alle plötzlich tun, ja, jetzt muss man jetzt mal abwarten, was der Trump so macht. Vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht und vielleicht findet er sich ja in seine Rolle rein und wir vergessen einfach mal alles, was er so im
dass
Wahlkampf
er
gesagt
dumm ist.
Hat.
Ja, nee,
und
gute Idee.
Er geht halt irgendwie voll darauf ein, dass Leute, der ist einfach. Der hat einfach schlimme Sachen gesagt und man kann jetzt nicht so tun, als hätte er das nie gesagt.
Nee, das ist dieses Abwarten, lass mal gucken, was er macht, ist der größte Bullshit. Das ist definitiv so.
Genau, und er geht halt genau darauf ein und war gut zu sehen. Wenn ich das Video nochmal verlinke, vielleicht findet es ja auch unser Chat schnell, packe ich das mit in die Shownotes. Also das war so eins der besten, so zusammenfassend, es ist schon echt traurig, was da passiert ist und die Amis sind alle, nee nicht, also zumindest die ihn gewählt haben, sind ein bisschen doof, weil ich meine, als Heilsbringer einen Millionär zu wählen, der irgendwie, ne, egal. Lassen wir das, es ist einfach nur zu traurig.
Tja, ist halt unsere Filterbubble. Wir haben das auch nicht sehen können.
Ja, stimmt. Facebook ist ja an allem schuld, haben wir auch gelernt, gell? Natürlich. Facebook mit seiner Filterbubble ist schuld, dass die alle den Trump gewählt haben.
Aber Facebook hat dann quasi auch das einzig Richtige gemacht, hat alle Menschen getötet.
Ja.
Also quasi jetzt einzig logischen Schritt.
Ja, stimmt. Ja, wär die eine Geschichte nicht so traurig, wäre das schon fast ganz total lustig.
Ist lustig.
Plötzlich war Mark Zuckerberg war auch tot, gell? Es
waren alle waren sie tot. Alle waren
alle Ritzeratze tot.
Ja, die haben sich irgendwie einen, weiß ich nicht, Spaß erlaubt, einen Fehler gemacht. Wurden jedenfalls ganz, ganz viele Accounts auf diesen Status gestellt, dass man hier irgendwie Trauerflor, wie heißt es, wenn jemand tot ist?
So eine Trauerschleife da oben haben die eingeblendet.
Eine Blume.
Ja, wenn du Facebook irgendwie ein Zertifikat schickst, dass derjenige gestorben ist, so ein Totenschein oder sowas, dann machen die halt dieses Profil auf nicht mehr veränderbar und zeigen das halt so an. Und das hat Facebook jetzt für mehrere Leute einfach mal so gemacht.
Für tatsächlich alle, oder? Also es war eine ganz kurze alle? Zeit für, so wie ich das gelesen hatte, ich habe es nicht verifiziert, ich bin zu wenig auf Facebook, aber so wie ich das gelesen hatte, war das für eine kurze Zeit für alle.
Alle waren.
Okay, ich hab gedacht, es wären zwar viele gewesen, aber nicht alle. Aber gut, ich.
Hier steht to other accounts, also ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Naja. Aber Zuckerberg hat es auf jeden Fall auch getroffen.
Ja. Gut.
Ja. Gut, so ist halt. Manchmal.
So ist es halt im Leben. Manchmal ist man tot.
Da merkt man es gar nicht. Schon mal ist man tot.
Ja.
Aber das.
Oh ja, der Chat hat zumindest hier mal den Link gefunden. Das ist sehr gut. Dankeschön. Ja, genau. Gehen wir weiter, oder? Facebook denkt, alle sind tot, hat den Fehler korrigiert. Auch demnächst tot, ich meine, ist noch ein Jahr hin, aber Titanpad, kennt ihr Titanpad? Nope. Ist ja so ein bisschen wie das Piratenpad, was wir gerade benutzen, so ein Etherpad. Etherpad-Server, der halt noch dieses Original-Etherpad verwendet, also nicht Etherpad Lite.
Mhm. Und deswegen auch Titan, weil das so schwer ist.
Und die haben jetzt angekündigt, dass sie langsam ausmachen. Ich glaube, Mitte nächsten Jahres ist dann erstmal, sind alle nur noch auf lesbar gesetzt und Ende nächsten Jahres ist dann halt Schluss. Dann wird halt der Stecker gezogen und alles gelöscht.
Warum?
Der Grund ist, sie haben halt gehofft, dass Etherpad irgendwann weiterentwickelt wird und demzufolge dann halt auch Sicherheitslücken und sowas geschlossen werden und halt eine Weiterentwicklung stattfindet. Ich meine, das war ja mal, das war irgendeine Firma, die Google gekauft hatte, gell? Irgendeine Firma
die haben komplett Google gekauft? Fuck me.
Oh Gott. Felix. Nein, das Etherpad kam doch von irgendeiner Firma und diese Firma wurde von Google gekauft. Dann haben wurde Etherpad halt freigegeben und die Leute haben dann noch weiter hier an Google hat doch so ein Word und Google Docs, so Dinger halt, wurde auch kollaborativ, also zusammen an Texten und Tabellen und sowas arbeiten kannst. Genau das.
Google Wave. Das war ja so ähnlich.
Ja.
Ah ja, die gute alte Zeit.
Das war eigentlich noch viel mehr Social.
Double Social.
Es hat ja E-Mail ersetzt. So.
Es hatte E-Mail überholt. Also
für einen ganz kurzen Zeitpunkt, ungefähr so kurz wie,
Blink
wie
auf
alle Eye. Leute tot waren.
Genau. Also die Firma gehörte dann zu Google, Etherpad ist freigegeben worden, dann gab es halt so ein paar Pad-Server, die gesagt haben, wir betreiben es halt weiter, weil die Original-Dinger gibt es halt nicht mehr. Und dieser Code war halt schwer zu warten und ist halt nicht mehr weiterentwickelt worden. Also es hat sich halt irgendwie keine Open-Source-Community gefunden und ist aktiv geworden, die Etherpad wirklich weiterentwickelt hat. Was passiert ist halt, dass dieses auf Node.js, glaube ich, basierte Etherpad Lite rausgekommen ist. Das ist aber auch so ein bisschen in der Entwicklung stehen geblieben, oder?
Es konnte dann weniger.
Genau, es kann immer
fertig,
noch.
Fertig, abgeschlossen.
Genau, es kann immer noch weniger und wird halt auch nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Und jetzt, ja.
Jetzt die Frage, warum?
Ich bin jetzt mal ganz naiv. Also, das Piratenpad, was wir nutzen, das erfüllt hier seinen Zweck.
Ja. Das ist das Etherpad, das Etherpad Old. Quasi.
Genau, das normale Etherpad. Also nicht Etherpad Lite, sondern Old. Ja, aber
abgesehen davon, dass du es technischen Entwicklungen anpassen kannst, wenn etwas seinen Zweck erfüllt, dann ist doch gut.
Du meinst, die Software ist abgeschlossen einfach?
Ja, es ist so wie LaTeX.
Dass die Software nie fertig ist, sie ist ja nur so eine Mehr, damit Leute wie ich mehr Geld verdienen können. Also einen lange genug einen Job haben, so muss man sagen, weil man kann ja leider seine 8 Stunden am Tag nur einmal investieren, deswegen mehr Geld verdienen ist ja nicht so einfach, aber einfach lang genug noch einen Job haben. Und deswegen erzählen wir ja den Leuten, dass Software nie fertig ist. Aber so grundsätzlich, wenn so eine Software einmal ein Feature-Set erfüllt, was man ja erreichen kann, wie mit dem Etherpad, dann ist ja auch erstmal gut.
Das stimmt. Gut. Also eigentlich ist abgeschlossene Software eigentlich, oder?
Könnte man so sagen, aber die Browser entwickeln sich ja weiter und das Zeug müsste man halt dann doch vielleicht irgendwann mal anpassen. Und es wäre natürlich auch schön, ja, zum Beispiel, wenn man auch Tabellenkalkulation hätte, da gab es ja dann auch irgendwie einen Fork, der das sich drum gekümmert hat, aber so richtig weiterentwickelt ist es auch nicht geworden. Und es kann ja auch sein, dass man neue Features reinbringen würde wollen, passiert aber alles nicht und dadurch, dass es halt alter Code ist, den halt eventuell niemand mehr anfasst, hast du vielleicht Sicherheitslücken drin und
ja,
dann
also das Problem ist,
jemand deinen Server weg.
Ja, das Problem war auch irgendwie, es waren mehrere Technologien, die so zusammengeklebt wurden, mehrere, was gerade in war und dann ist es quasi einfach ein super Clusterfuck an Code und keiner hat mehr einen Durchblick und dann, ja, ist halt einfach so. Ist ein bisschen so wie das Open Office, das war ja, das ist ja das Gleiche, beziehungsweise jetzt LibreOffice. Das ist ja auch, besteht ja irgendwie aus mehreren Programmiersprachen zusammengesteckt und dann zack, fertig. Und ja, ist ein bisschen so ähnlich, nur dass halt LibreOffice noch Leute benutzen.
Im Moment, das Etherpad wird ja auch noch benutzt.
Ja, aber halt, also niemand interessiert so wirklich. Auch wenn es weg wäre, würden wir dann halt was anderes nehmen. Aber bei LibreOffice ist halt so, ja, gut, dann was nimmst du an?
Ja, dann ist dünn. Das
Scheiße, ne? Ist vorbei halt.
Ja, der hier unter Apache gibt es ja noch OpenOffice.
Ja, dann steigen wir auf OpenOffice um. Guter Plan. Sehr, sehr guter Plan.
Aber die haben doch auch wieder eine neue Version rausgebracht. Hey!
Was, ey? Was, ja. von LibreOffice? Achso, OpenOffice. Ah, ja, okay.
Ja. Es lebt noch total. Es zuckt so.
Ja, es lebt noch.
Oh, jetzt ist wieder ein Brummen auf der Leitung.
Ich habe meine Hand noch im MacBook. Ich bin unschuldig. Aber ich habe gerade im Chat gelesen, hat jemand gesagt, wenn ich dieses andere Kabel benutze.
Probier das doch mal.
Dann wird es nicht mehr brummen. Ja, aber um das zu probieren, muss ich die Hand vom MacBook nehmen.
Das ist okay, dann sei dir vergeben. Ich mache dich kurz auf Mute.
Und, das kann ich hier.
Und der Ingo sagt mir, wann er. Ach nee, du kannst dich
das selber. Das kann machen. Ich im Mumble doch selber machen. Augenblick, ja, wo ist dieses Mumble? Yeah. Mumble Dumble.
Ich kann das ja nicht muted oder was?
Ich kann dich muten einfach so. Ja. Okay, dann, wir reden einfach mal weiter. Bis
er, okay, und ich sag dir dann Bescheid, wenn er wieder da ist.
Genau.
Du hörst ihn ja dann nicht mehr.
Das ist korrekt. Aber er kann sich selber unmuten wieder, oder? Habe ich ihn jetzt für dich auch gemutet?
Nein, wenn du ihn nur lokal bei dir mutest, dann hörst du ihn nicht mehr, aber ich höre ihn.
Okay, sag mir einfach Bescheid, genau.
Ja. Okay, wo waren wir? Wir waren
bei Software, die fertig ist.
Software, die fertig ist. Achso, ich habe Etherpad Lite. Genau. Oder Etherpad. Also im Endeffekt, ja, es gibt halt keine Community, die sich um eine Weiterentwicklung bemüht zurzeit. Und die Titanpad-Leute haben jetzt sozusagen gesagt, ja, war eine schöne Zeit, hat halt irgendwie nicht so funktioniert. Ich kann ja mal dann den Blogartikel dann verlinken, in der sie angekündigt haben, dass sie Etherpad dann runternehmen. Waren auch, glaube ich, ein paar Deutsche oder zumindest Europäer, die das betrieben haben. Christian Hofstetter, ja, Michael Prokop, ja, die sind deutschsprachige Leute.
So.
Und ja, die haben halt jetzt angekündigt, dass sie das Ding dann mal offline nehmen. Und da das auch bei Debian mehrere Leute verwenden, war das, glaube ich, am Debian Newsletter, dass sie das irgendwie, ich glaube, darüber habe ich mitgekriegt, dass Titanpad halt zumacht.
Oh, okay.
Jetzt ist so einer der größten Server, die ich kenne, ist jetzt tatsächlich das Piratenpad, was wir ja auch schon irgendwie seit über 160 Sendungen hier.
Stimmt, schon relativ lange haben wir es. Und sogar als Gruppe, oder? Also dieses Community-Gruppe. Wie heißt das? Team? Als Team, glaube ich.
Als Team, ja.
Wow. Das macht schon was her. Also wenn man da so runterscrollt, ist das schon geil irgendwie. Seit Radio Tux 142 benutzen wir das. Ich glaube, das hat was zu bedeuten.
Dass es 142 ist.
Hier, der letzte Sendungsübersicht war vor 1869 Tagen.
Krass. Das ist scheiße.
Ja, wir,
Wir haben ja auch Google Wave eine Zeit lang benutzt und Google Docs. Wenn ich meine Google Docs mehr angucke, ab und zu mache ich die mal auf und sehe dann auch noch alte Sendungen hier. Also wir haben schon einiges durch und sind jetzt, glaube ich, mit am längsten tatsächlich bei dem Piratenpad, also bei einem Etherpad-Server. Und ich fände es auch schade, wenn das dann irgendwann mal dicht gemacht wird.
Also ich würde mich da auch opfern, den einfach für uns weiter zu betreiben. Also nur für uns. Einfach so den kompletten Datenbestand übernehmen, wenn die sagen, dass sie zumachen. Und dann haben wir das halt für immer dann. Ist fertig. Weil es funktioniert relativ gut. Da kann man nichts sagen. Also ja. Es ist nur ab und zu mal down gewesen, aber dann lag es halt nicht am Etherpad selber, sondern halt am Server.
Genau.
Ja, genau. Das ist schon okay.
Ja, ja, also wie gesagt, gut, dann Makefu, unmute mal hier den wieder, es brummt okay. Leider immer noch. Also es hat leider nichts
gebracht. Hat nichts gebracht.
Und wenn ich jetzt hier die Hand wieder auflege?
Ich finde es okay.
Brummt es nicht gerade, ja.
Das ist alles strange.
Ich finde es okay. Lass einfach deine Hand so, wie du sie gerade hast. Nicht bewegen. Einfach nur reden. Bis fertig ist.
Ja, sehr gut. Manchmal hilft es auch, wenn man eine andere Steckdose nimmt. Also
ich sag dir, dieses Audio-Zeug, das ist viel zu kompliziert. Ohne Witz.
Ich habe gestern Abend eine Testaufnahme mit einem Freund gemacht, wo wir Reaper ausprobiert haben und Studio Link und so, und da war zumindest kein Brummen drin.
Ja, aber Brummen kommt ja auf jeden Fall von der Hardware.
Also eben, und das irritiert mich vollkommen, weil das war genau die gleiche Hardware.
Vielleicht hat jetzt nebenan jemand seine Sauna angemacht oder so und das wird dann halt warm.
Warum man nicht in einem Mietshaus wohnen sollte, verdammt.
Scheiße. Nee, wahrscheinlich hat jemand sein Power over Ethernet, wie heißt das? Nee, dieses andere. Ethernet
Powerline.
Powerline, genau. Jemand hat sein Powerline angemacht und dann hast du auf einmal so ein Hochfrequenz-Shit auf deiner Leitung. Scheiße, ey. Und das ist natürlich alles nicht geschirmt, weil das sind ja shitty Leitungen. Ja. Und deswegen ist Powerline auch nicht so geil eigentlich, weil es quasi eine riesige Antenne, die du aktivierst.
Ja.
Aber naja, das ist für einen anderen Tag.
Ich plane im Moment ein bisschen in eine neue Wohnung zu beziehen. Okay. Und habe mir da schon vorgenommen, wenn ich da irgendwo Leitungen haben will, dann werden Leitungen gezogen und kein Powerline und kein Drumherum, sondern
das ist sehr, sehr gut. So.
Kabelkanal und Leitung.
Kabelkanal oder Wireless AC Plus oder so, was auch immer dann das Neueste ist.
Ja, Wireless ist ja immer die erste Option, aber es gibt ja Situationen, wo das nicht mehr reicht.
Das ist korrekt.
Ja, also ich meine, ich habe ja auch hier, wir haben unser Büro halt oben im zweiten Stock, ist aber auch Mietwohnung und unten, und da sind halt andere Parteien dazwischen, ist halt die Wohnung, und man braucht ja unten auch schon Internet. Und ich habe das aber tatsächlich mit hier Fritzbox, Repeater und so gelöst und es funktioniert einigermaßen gut. Ich habe jetzt gerade einen neuen gekauft die Woche. Mal gucken, wie der heißt, weil vorher hatte ich mir halt nur eine Brücke über 5 GHz gebaut und habe dann unten nochmal ein zweites LAN aufgemacht, was das halt dann in 2,4 GHz weitergibt. Und jetzt habe ich halt so ein Stecki gekauft, der wahlweise das eine oder das andere benutzt und je nachdem, mit was du dich dann halt gegen connectest, also was weiß ich, das Telefon nimmt vielleicht 5 GHz, irgendein anderer Client kann halt nur 2 und dann nimmt er jeweils die andere Verbindung zur Fritzbox hier oben. Es ist zwar nicht so schön, ja, zeigt halt nur manchmal an, dass er nur 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung hat nach hier oben. Aber für die meisten Sachen, selbst für Streaming und sowas, reicht es.
Konstante 200 Mbit sind schon geil. Also das ist dann.
Es ist halt leider nicht konstant. Es kann ja sein, dass jemand anders seine WLAN-Access Points hier anmacht oder mehr Leute quer durch den Raum unten laufen und dann merkst du schon, dass es schwankt.
Das ist krass, also wenn Leute durch den Raum laufen, dass dann schlechter wird eigentlich. Aber es ist halt so.
Ja.
Physik.
Das ist Physik. Muss man wissen.
Das ist aber leider keine 8. Klasse Physik mehr.
Das ist korrekt. aber du kannst den Leuten. Ja, aber du kannst den Leuten leicht erklären, wenn du durch den Raum läufst, dann wird das Internet schlechter. Und die sagen, wow.
Genau, man lässt zwischendrin einfach ganz viel aus, sondern hat einfach, das ist die Kausalkette. Du läufst durch den Raum, Internet wird schlecht.
Ja, richtig. Und Schlussfolgerung, du läufst nicht durch den Raum, dann hast du gutes Internet. Also setz dich hin. Sehr gut. Perfekt. Also ich glaube,
man die Kids auf die Zukunft vor.
Ingo, das ist optimal. So kannst du den Kindern das auf jeden Fall erklären. Ja. Setz dich hin, sonst wird das Internet schlecht.
Ja, bloß die brauchen die noch nicht. Dann, wenn du
noch nicht.
Sagen,
noch. Ja. Noch.
Das ist eher so eine Erziehungsmethode ab 12, glaube ich.
Ja.
Nee, sobald die ein Handy haben, was WLAN hat.
Ja, ab 12.
Hm? Ingo?
Noch hat hier keiner ein eigenes Handy.
Ingo, wann bekommst du dein eigenes Handy?
Wird nicht gebraucht, dieser neumodische Scheiß.
Der kommt mir nicht ins Haus.
Ich habe ja schon letztens gesagt, ich bin jetzt über 30, so bestimmte Sachen kommen jetzt einfach nicht mehr.
Ja.
Handys kommen mir nicht ins Haus.
WLAN-Allergie.
Also ich hab jetzt diesen Fritz Repeater 1750E. Der kann jetzt halt Dual WLAN, ACN, sagt hier bis 1,3 Gigabit.
Die lügen auch.
Und der kann halt, wie gesagt, 5 Gigahertz und 2 Gigahertz. Vorher hatte ich nur einen, der entweder das eine oder das andere machen kann. Der kann jetzt beides gleichzeitig bang.
Das verlockend. Ich habe von den alten auch noch welche.
Ja, ich meine, der hat jetzt gut drei Jahre gut hier funktioniert. Und jetzt hatte ich aber in letzter Zeit Probleme. Es kann aber auch sein, dass es an diesem anderen WLAN-Access-Point hing, den ich halt, wie gesagt, ich hatte die Brücke in 5 GHz und habe dann unten nochmal einen extra WLAN-Access-Point drangehangen, der dann halt mir dann 2,4 GHz WLAN aufgespannt hat. Jedenfalls war es in letzter Zeit so scheiße, die Verbindung, dass ich gesagt habe, leck mich jetzt alle am Arsch, ich ziehe jetzt alles raus, kauf so ein neues Ding und dann gucken wir mal, wie es geht. Und jetzt geht es seit einer Woche gut. Von daher... Es war mir aber zu viel, jetzt rumzumessen und zu gucken, woran es, was jetzt eigentlich das echte Problem ist. Aber jetzt tut's. Erstmal, es tut. Ja, das war das Wichtige.
Es tut und es tut nicht weh. Das
genau.
Ist wichtig. Ja.
Und dann habe ich mir jetzt auch gleich noch, dann, wenn man eh schon dabei ist, kauft man auch gleich noch eine neue Fritzbox. Die ist aber noch nicht da. Ich habe mir jetzt auch die neueste Fritzbox geklickt. So, hier die jetzt auch. Ich meine, jetzt habe ich natürlich auch den ersten Rechner, der endlich mal WLAN AC kann.
Oh yes.
Ja, naja, also dieses XPS 13. Jetzt muss man ja natürlich auch upgraden. Vorher, ich habe mir gedacht, ja, wer AC juckt mich nicht, weil es hat ja keiner, also ich meine, kann ja kein Gerät hier, nützt mir also auch nichts, geh mir weg. Und jetzt hat man langsam.
Kommen immer mehr.
Ja, jetzt kommen sie halt langsam. Das, und dementsprechend musste ich jetzt auch mal nach 3 Jahren hier mal wieder die Sachen upgraden. Aber es ist okay. Also bisher hat meine 7360 oder sowas hieß sie doch vorher, gut getan. Jetzt die neuen Fritzboxen sehen ja auch irgendwie so anders irgendwie aus.
Ekelhaft, wie UFOs wahrscheinlich.
UFOs sahen die letztens aus, ne? Die stehen jetzt so komisch.
Die stehen?
Ja.
Raketen, die UFOs abschießen wollen. Das ist meine Theorie.
Ach, nee, meinst du jetzt diese weißen Kästen?
Ja, genau, diese weißen Kästen sind die neuen.
Ja, das Design sehe ich jetzt gerade auf der AVM-Homepage. Das habe ich vorher noch gar nicht wahrgenommen.
Genau, die sehen jetzt irgendwie anders aus.
Ja, die sehen aus wie die alten Easy-Boxen.
Kann auch nichts dafür. Die sehen jetzt halt irgendwie anders aus.
Die sehen halt jetzt anders aus, kann man nichts machen.
Ja,
ein Designschritt nach vorne kann auch eine Zeitreise zurück sein.
Ja, es ist total krass. Die sind
Retro.
Die sind bei Amazon gerade so schlecht zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt kauft die ganze Welt diese Dinger jetzt gerade oder was?
Ich glaube, die haben einfach zu wenig hergestellt, genauso wie Nintendo ihre Nintendo Classic Boxen.
Das verstehe ich auch nicht. Nintendo Classic? What the frack?
Kannst du
was? Kann mir das jemand erklären?
Ja, also der Trick ist, es ist relativ günstig, es ist quasi so ein Gerät, was NES-Spiele spielen kann. Es ist relativ günstig und du kannst es zu Weihnachten verschenken. Fertig. Und es ist Nintendo.
Kann der Raspberry Pi nicht auch NES-Spiele spielen?
Naja, da musst du dich drum kümmern. Du kannst aber diese Box kaufen, ist fertig. Das geht halt um nicht Leute wie uns, sondern wie Leute, die einfach eine Box kaufen wollen und die zu Weihnachten verschenken möchten.
Verdammt, ich wollte gerade das Argument bringen, sich kümmern macht doch Spaß, aber du hast...
Nein, wie gesagt, das ist jetzt wieder dieses Alter-Ding, so ab 30 macht dieses sich kümmern irgendwie keinen Spaß mehr. So wie früher, wo man noch...
Bock hatte.
Aber es kommt ja jetzt
Ingo,
wieder...
Ingo, du machst mir immer noch Angst.
Ja.
Ja, Ingo, du bist alt, Mann. Ja. Leider musst du dir irgendwann die Kugel geben, es hilft nichts. Muss die Welt von dir verschonen quasi.
Was wollte ich jetzt sagen? Genau, es kommt jetzt bald wieder die Weihnachtszeit, seid ihr bestimmt wieder bei euren Eltern und müsst Sachen fixen. Freut euch drauf.
Es wird total gut. Ich sag einfach, nee, sorry, da kann ich dir nicht helfen. Ich hab mein Android benutze ich auch nur so und Windows kann ich dir leider nicht helfen.
Ja, aber wenn jetzt jemand kommt, mein WLAN ist schlecht.
Ja, dann sagst du, ja, ist halt so. Kauf dir eine neue
Fritz. Lauf halt nicht durch den Raum.
Genau, nicht durch den Raum laufen.
beim WLAN ist schlecht. Setz dich hin!
Genau. Beim WLAN still sitzen, bitte.
Genau.
Still sitzen und dann das Handy so awkward nach oben halten, so halb schräg und dann auf der Suche nach dem WLAN sein. Ungefähr so. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ach, da hinten. Nee, also, wenn WLAN schlecht ist, dann einfach sagen, Fritzbox kaufen. Und wenn schon eine haben, dann sagst du, da kann man leider nichts mehr machen. Ist vorbei.
Doch, neue Fritzbox kaufen.
Genau, die neue Retro-Fritzbox kaufen. Kann man leider gerade nicht kaufen, weil es ausverkauft.
Ja.
Aber dann.
Wenn sie dann wieder anverkauft ist, dann. Mhm. Dann kaufen.
Guter
ja, Plan. Genau. Also ich bin zumindest jetzt mal mit diesem neuen Repeater zufrieden. Ich hab ja auch noch diese komischen Deckdinger und ich habe jetzt tatsächlich mal unsere Waschmaschine. Ich kann meine Waschmaschine jetzt über die Fritzbox schalten.
Achso, kannst du die antwittern?
Deine Waschmaschine hat WLAN?
Ja, meine Waschmaschine deckt. Ist viel besser.
Kannst du sie anrufen?
Die kann ich anrufen.
Und dann macht sie so, rotter, 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 rotter. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Du weißt wenigstens, ob sie noch läuft.
Entschuldigung, dass ich so skeptisch nachfrage, aber hat das einen praktischen Nutzen?
Einen unpraktischen Nutzen?
Du kannst über, also ich habe dieses Deckt 200 Fritz-Dings und das steckst du halt in die Steckdose und dann steckst du irgendwas anderes dahinter. Dann misst es halt, wie viel Strom da durchgeht und wie viel Watt das Ding verbraucht und zeichnet dir halt so schöne Kurven und du kannst halt einstellen, hey, pass mal auf, wenn plötzlich
wenn's mehr Strom verbraucht, direkt deaktivieren, ausschalten.
Nein, wenn es halt unter eine bestimmte Schwelle geht, kannst du es halt ganz ausschalten, weil mich nicht nerven diese neuen Waschmaschinen so. Die piepen dann ständig und du hörst es, also vielleicht nervt nicht nur mich, sondern halt auch irgendwie meine Nachbarn, wenn ich halt gerade nicht da bin, also machst halt die Waschmaschine an und dann piept die irgendwie alle 5 Minuten oder und dann ist stundenlang, bis dann halt irgendjemand hingeht und sich erbarmt und den Ausknopf drückt. Und jetzt habe ich halt so eingestellt, ja, wenn 10 Minuten lang unter 1 Watt ist, dann schaltet das Ding noch komplett aus und nervt nicht weiter. Und
Ingo,
theoretisch.
Das ist nice.
Ja. Ingo, ich glaube, es Quatsch einfach.
Wie
nee, ist das ist nice. Also ich mache abends keine Waschmaschine mehr an. Also ich habe das mal gemacht. Waschmaschine abends an, morgens Wäscheaufgang. Dann stockt die Wäsche noch nicht, dann ist gut. Aber mit der piependen Waschmaschine ist echt nervig, weil dann wird man halt irgendwie so um 2 wach, weil da was piepst.
Oh mein Gott.
Und dass du es auch nicht deaktivieren kannst. Was haben sich Leute sich dabei gedacht?
Du kannst das Hardware deaktivieren, garantierend.
Ja, indem
Speaker auslösen.
Kannst den Speaker rausreißen.
Ja, genau, vielleicht. Aber das ist auch, wäre auch die, aber dass du keine Tastenkombination hast, ich habe die Bedienungsanleitung gelesen, dass du dieses Ding irgendwie ausschalten kannst, ist ja, mag ja ganz nett sein, ja, das ist total nett gedacht, dass sie sich bemerkbar macht, wenn sie fertig ist und das vielleicht auch mehrfach, dass du es irgendwann hörst, aber bitte, gib mir die Möglichkeit, es auszuschalten, ich will es nicht.
Hast du mal den Konami-Code probiert?
Den was?
Konami-Code, up, up, down, down, left, right, BA und Start.
Du kannst gerne mal vorbeikommen und das ankippen.
Nee, du kennst ihn ja jetzt, dann kannst du es selber ausprobieren.
Ach so, okay. Und dann gucken, was passiert. Dann fliegt es wahrscheinlich zum Mond direkt.
Nee, verbraucht keinen Strom mehr. Unendlichen Strom. Schwing. Ah. Na gut, vielleicht auch nicht.
Also von dem her habe ich das Ding jetzt davor geschraubt, bin bisher glücklich, funktioniert, schaltet sich aus, super Sache. Ist zwar ein bisschen krank, aber es geht halt.
Also wollte ich gerade sagen, es ist ein bisschen krank.
Ja, aber es funktioniert. Es verhindert, dass die Waschmaschine piept. So, wir waren immer noch in der Kategorie Tote der Woche. Ich sehe schon, wir werden nie fertig.
Stell dir vor, wir müssten in 2 Stunden fertig werden. Können wir jetzt schon trainieren?
Gibt es da so eine neue Richtlinie oder warum?
Nee, wir haben einfach keine größeren Slots bekommen.
Ach so, für den Kongress,
Für den Kongress sagen sie, also 1,5 Stunden geben sie ein.
Ja, das ist auch
1,5 Stunden und dann 2 Stunden ist dann Karenzzeit oder was?
Ich hab jetzt einfach gesagt, ich will schon trotzdem 2 Stunden, weil. Also 1,5.
Freifeld, kein Problem.
Seriously?
Nein, wir kommen dann einfach nur bis zu den News. Das ist einfach so.
Ja, wir sagen dann einfach, tut uns leid, Leute, wir mussten an dieser Stelle abbrechen. Das Programmkomitee gibt uns nicht mehr Zeit.
Genau, es gibt uns das Zeichen, dass wir die Bühne verlassen sollen. Dabei ist gerade mal 23.30 Uhr.
Komisches Konzept. Guckt ihr manchmal so Streaming-Sachen, Internet, Fernsehen, Dings,
Amazon,
Serien?
Das ist teurer geworden.
Amazon ist teurer, ja, Amazon Prime ist teurer geworden, die Säcke. Aber ich meinte eher, dass Watch Ever dicht macht. Also nicht nur, dass Amazon teurer geworden ist, jetzt vielleicht sich ja ein paar Leute überlegen könnten, das Prime ist mir jetzt irgendwie zu teuer, ich deaktiviere das mal und gehe mal irgendwie zu Watch Ever. zu MaxDome.
Ist das das Gleiche?
Nee, MaxDome, nee, also Watchever waren die Franzosen hier, waren dieser Vivendi, Vivaldi, wie war die Dings-Konzert,
war
der französische.
Die Name nochmal.
Na, Vivi-Konzern da aus Franzosien.
Ja.
Und MaxDome ist Pro7 Sat.1, glaube ich. Pro7 Sat.1 ist MaxDome. Und was haben wir noch? Achso, Netflix haben wir noch. Und ja, das war's dann, glaube ich. Und Amazon Prime.
Ja.
So zumindest die bekanntesten. Amazon Prime wird jetzt teurer. Und sie haben auch noch, und sie haben auch noch eine extra Musik-Flatrate. Ich verstehe es nicht.
Hä, was? Wie eine Musik-Flatrate?
Ja, du kannst jetzt Musik-Flatrate hier bei.
Aber du hast doch Amazon Musik-Flatrate.
Ja, vielleicht ist dann mehr Musik. Oder du hast die Musik jetzt nicht mehr.
Ach, ich würde eher sagen, nicht mehr. Also der Punkt ist ja meistens, dass man irgendwas verliert.
This is okay, why we can't have nice things.
So, dann gucken wir mal. Dann muss ich das jetzt kurz suchen. Also wir haben jetzt, und die wollen noch ihren komischen Echo pushen. Und du kannst, wenn du Amazon Echo hast, also das Ding, was die ganze Zeit zuhört, und dein ganzes Zeug nach China und zur NSA schickt.
Nach China und zur NSA. Das ist ja Double Profit. Das ist nicht zulässig.
It prints money.
Apropos, habt ihr gelesen, dass die Android-Phones alle nach China SMS schicken und so?
Und nur die aus China kommen, oder?
Na, alle.
Ja. Kennst du
ein Telefon, was nicht aus China kommt? Jetzt? Dick.
Fairphone.
Das kommt auch aus China.
nur Bauteile. Das wurde nicht zusammengebaut dort, oder?
Okay, also deswegen kostet es auch 523 €. Also dann kauft euch ein Fairphone. Aber ansonsten kommen ja alle aus China. Das ist so ein bisschen, ja.
Ich hab auch schon die Lösung, warum die das machen. E.T. will nach Hause telefonieren.
Nach Hause ist China. Und
ja, natürlich. Was meinst du, wo E.T. herkommt?
Aus China? Nein.
Doch.
Was?
Oh!
Wüste Gobi oder was?
So wüsste auch nicht. Machen wir weiter, ich glaube, es wird nicht.
Genau, also es gibt jetzt auf jeden Fall Music Unlimited bei Amazon für irgendwie 8 € im Monat oder 80 € im Jahr zusätzlich. Also wenn du Prime hast, wenn du kein Prime hast, zahlst du irgendwie 10 € im Monat und dann kannst du irgendwie 40 Millionen Songs hören und ich glaube, sonst hast du nur 1 Million oder 2 Millionen oder sowas. Ich glaube, das ist der Unterschied. Okay. Jetzt mal so hoffentlich.
Aber das ist ja wohl Quatsch dann. Kann man es auch lassen, oder?
Wie? Kannst du es lassen? Also, naja, wenn du so ein Angebot haben willst, wie bei, wie heißt es, Spotify? Spotify, ne? Spotify, Deezer.
Napster? Gibt's Napster noch?
Napster gibt's auch noch, ja.
Kazaa?
Was
war anderes.
Warte. Napster ist,
Napster ist doch jetzt
Deezer und Napster und Spotify. Und eben Amazon Music Unlimited gibt es jetzt halt auch. Gibt es jetzt in Deutschland, ist neu. Vorher hat es halt nur diese ein paar Sachen dabei und da sind, glaube ich, nur 1 Million Songs irgendwie dabei. Und jetzt in dem neuen Unlimited, wo du halt nochmal extra zahlen musst, sind dann 40 Millionen dabei.
Okay. Ja.
Genau.
Alles klar. Na gut, so ist halt.
Ah nee, 2 Millionen. Okay, also bei Prime Music sind 2 Millionen dabei. Jetzt habe ich auch die Übersichtsseite. Genau, jetzt habe ich auch gerade die Übersichtsseite gefunden. Und bei diesem Music Unlimited sind halt 40 Millionen dabei.
Das heißt, du ver-20-fachst deine Anzahl, was du hören kannst.
Genau, und es soll dann bald auch die Möglichkeit geben, irgendwie das als Familienabo zu machen. Dann zahlst du irgendwie 15 € im Monat, dann hast du es irgendwie als Familien.
Kannst du es als MP3 runterladen?
Na, offline hören kannst du es aber als MP3 nicht. Oh. Das ist ja dann verdrmt irgendwie. Also ich meine, es wird wahrscheinlich so wie bei Prime Music sein. Da kenne ich das, dass du hier sagen kannst, hier mach mal offline.
Ja.
Wobei, wenn du es dann trotzdem versuchst, es in einem anderen Land abzuspielen, gab es bei mir trotzdem irgendwelche Probleme. Also im Urlaub habe ich gedacht, ja, spielst halt die Sachen ab und irgendwie hat es sich dann so dermaßen aufgehangen, dass es halt irgendwie nicht mehr klar kam. Okay. Es war schon ein bisschen traurig.
Ja.
Achso, irgendwie Weltrekord, gell? Ariane 5 hier, 75 Starts ohne Ende, bla 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 und so weiter.
Okay, das heißt, sie sind noch nicht abgestürzt, so wie das andere Ding. Oder wie?
Was?
Hallo?
Hallo?
Den Kontext habe ich jetzt verloren. Ja, mich
was denn?
Endgültig.
Was denn mit Ariana? Also das war mir jetzt auch irgendwie...
Egal.
Okay, alles klar, machen wir einfach mal weiter.
Der Ingo hat das auf seinem Monitor gesehen,
ja,
mal vorgelesen.
Genau.
Er hat gerade News gelesen. Ach Mensch, das ist ja interessant.
Ja.
Sehr gut. Okay, machen wir den letzten Toten. Das ist ja schon traurig genug. Fritzbox ist tot?
Okay. Was? Fritzbox? Nein, das ist nicht tot. Wir haben da zwischendurch drüber geredet. Okay, ja, ich musste das jetzt mal da. Ja. Passt natürlich nicht in Tote der Woche, aber.
Okay, also.
Genau, also Watch Ever war eigentlich tot, gell? Da waren wir eigentlich. Und dann
ja, und wo wir bei What sind. What CD?
What CD ist quasi ein großer, einer der größten Music Private Tracker. Und jetzt nicht mehr. Nachdem die von ihre OVH-Server geseized bekommen haben. Jetzt ist
weggenommen, also beschlagnahmt.
Genau, nachdem die WhatCD 12 WhatCD-Server beschlagnahmt wurden.
Was machten die?
Das ist ein Private BitTorrent-Tracker für Musik, und zwar der größte. Also das war der größte Private BitTorrent-Tracker für Musik.
Aber die haben doch nur getrackt, die haben ja nicht verteilt.
Ja. Aber die haben halt auch indexiert und so. Also da hast du dann quasi irgendwas gesucht und du hast es auf jeden Fall dort gefunden.
Ja, aber jetzt die da, ich habe kurz auf den Artikel geklickt und da steht ja was von if you quickly calculate, it gives 3 million times 15 times 13 times 7 cent so to say 41 million euros of damage to the assignees. Das ist ja bei einem Tracker überhaupt nicht zulässig, das so zu, der trackt ja nur, der verteilt ja nicht, da überhaupt eine Rechnung aufzustellen, wie viel Schaden er verursacht hat.
Ja, das ist halt in Frankreich so. Frankreich Musikindustrie, die sind einfach noch größere Arschlöcher als in Deutschland.
Ich bin mir da nicht so sicher, aber.
Also, sie sind auf jeden Fall auch sehr große Arschlöcher. Und genau, also die haben da halt irgendwelche Sachen wieder zusammengerechnet. Ist halt auch, also ist jetzt eine Google Translate Übersetzung, die aber eigentlich ziemlich gut ist, wenn man das so durchliest. Mhm. Und ja, also es ist, der WhatCD-Tracker ist down, alle tertiären Sachen, also die Webseite, der Tracker selber, die, keine Ahnung, alle anderen Server, die da irgendwie mit was zu tun haben, der Irk-Server und so, ist alles down gegangen. Und man kann davon ausgehen, dass das jetzt erstmal das war.
Aber warum haben die nur auf einen Provider gesetzt?
Das ist eine gute Frage.
Also ich meine, man macht doch so ein redundantes Ding.
Ja, könnte man denken, aber die sind halt noch nicht fünfmal hochgenommen worden wie Pirate Bay, sondern quasi das ist jetzt das erste Mal für die.
Anfänger!
Die sind auch relativ frisch, also die sind gerade mal irgendwie 4 Jahre alt, nachdem da ein anderer großer Private Tracker geowned wurde.
Warum von anderen lernen? Viel zu einfach.
Ja, genau. Na gut.
Ja, und das war's dann also quasi. Die Woche ist noch ein anderer Private Tracker hochgenommen worden und langsam dünnt sich so diese Private Tracker Community aus, weil die halt, ja, die haben, das hat halt einfach so funktioniert, weil es
was
war quasi
ist das Gegenteil von einem Private Tracker?
Zu einem Public Tracker.
Also das sind die einen fahren auf der Autobahn. So.
Ja, also der große Unterschied ist, dass du für einen Private Tracker brauchst du einen Account, bei dem Provider, zum Beispiel bei WhatCD, brauchst du deinen Account. Und der Account ist nicht einfach so, dass du dir den klicken kannst, sondern entweder du wirst invited oder du machst ein Interview vorher mit den Administratoren beziehungsweise mit den Leuten, die halt Interviews dort organisieren. Und erst dann darfst du auf den Tracker. Und dann als zusätzlichen Punkt ist noch, wenn du was runterlädst, dann hast du, du hast quasi so ein Kontingent von Download Gigabytes und du kannst, du musst die Ratio, also quasi das Upload zu Download auf einem konstanten Wert über 0,7 oder 0,8 oder 0,9 halten,
ja,
damit du auf dem Tracker bleibst, ansonsten wirst du gebannt.
Damit du fair genug agierst.
Genau, du wirst quasi dazu gezwungen, fair mitzuspielen. Und das ist der große Unterschied zu Public-Trackern, wo quasi jeder einfach in den Swarm kommen kann, den Shit runterladen und dann einfach wieder gehen. Also super hart Leecher für das Netzwerk sein. Und das wird quasi von Private-Trackern versucht zu
überbinden. Ja, aber Private-Tracker sind dann ja eigentlich noch viel sozialer. Das heißt, sollte man so sozial oder politisch gedacht ja gar nicht mal die Private-Tracker verfolgen, sondern vielmehr die offiziellen, weil die sind ja viel asozialer.
Ja, aber die Private-Tracker tracken halt
wer was hochlädt. Und deswegen ist es viel effizienter für die Musikindustrie, die hochzunehmen.
Genau. Und es ist halt auch so, dass quasi du hast eine richtige Webseite, die sich speziell darauf fokussiert, zum Beispiel Musik zu tracken. Und dann hast du da nicht nur die Musik, sondern hast auch einen Link zum Amazon und du hast dann noch quasi die Information zu dem Künstler, genau. Und du hast auch richtig, also du hast so große Pakete von quasi, keine Ahnung, wie viel, 100 Gigabyte von einem Künstler und so, halt super schön indexiert und quasi sauber zusammengetragen. Und das ist der Unterschied halt zu Public Trackern, wo halt irgendwie random Shit die ganze Zeit quasi ist. Genau, und
warum lebt die Torrent-Szene eigentlich immer noch? Also es ist ja eigentlich schon seit Jahren so, dass gesagt wird, benutzt bloß keine Torrents, es ist viel zu gefährlich und du wirst auf jeden Fall von der Anwaltmafia geowned. Und trotzdem scheint das System ja immer noch recht lebendig zu sein.
Tja, das ist korrekt. Und die Frage,
einfach keine vernünftige alternative Technologie?
Ja, vielleicht. Aber vielleicht funktioniert es einfach auch zu gut.
Okay.
Ja, und dass man quasi mit der Gefahr lebt. Und das dann quasi der Grund ist, warum man quasi das einfach weiter benutzt.
Der zusätzliche Kick durch die Gefahr?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt einfach mehr Zeug schneller dort.
Mhm.
Und einfacher. Aber
trotzdem muss ich ja jemanden kümmern um das Zeug.
Ja. Es gibt ja auch.
Kümmert sich ja nicht von alleine.
Es gibt ja auch Leute, die steigen dann auf die bezahlten News-Server um.
Ja, Usenet, was es quasi auch schon seit Filmer gibt, ja.
Genau. Meine Theorie dazu war bisher immer, dass die Crowd, die das nutzt, einfach so klein ist, dass sie bisher das Interesse der Mafia noch nicht auf sich gezogen hat.
Ja, klar. Also es gibt ja auch noch andere Wege, irgendwie Zeug zu piratisieren. Das ist ja nicht nur so, dass das die einzige Möglichkeit ist. Es gibt ja quasi die Szene.
Ja.
Und die Szene funktioniert ja so, dass du quasi einen riesigen Haufen von schnellen FTP-Servern hast, die sich untereinander Zeug austauschen. Und in die Szene reinzukommen, ist quasi nochmal ein Schritt anstrengender als auf Private Tracker.
Ja.
Und dafür ist halt aber auch so, dass es viel weniger Leute sind. Dadurch, dass es auch viel komplizierter ist, da reinzukommen, ist dann auf einmal auch, ja, ist halt auch nicht nur schwieriger für normale Leute, sondern auch schwieriger für die Content-Mafia. Genau, lohnt sich halt da nicht. Man wartet dann quasi, wenn das auf irgendwelche anderen Sachen rauffällt und da ist dann einfach auch die Leute zu bekommen. Weil die anderen halt auch so super secretive sind und so und würden ja nicht einfach so mit ihrem Home-Account irgendwie FTP-Server leachen.
Ja.
Und das ist halt der
das ist tatsächlich immer noch das gleiche Spiel wie früher, so klingt das, oder? Da hat sich in dem Kern hat sich nicht viel geändert, okay.
Nö, weil das halt auch da für die gut genug funktioniert.
Ja.
Also es ist ein bisschen mehr automatisiert. Früher war es halt so, dass du Leute hattest, die von einem FTP-Server zu dem anderen FTP-Server das rübergeschoben haben.
Ja.
Und jetzt ist es quasi alles automatisiert. Also es gibt halt Skripte, die den Shit dann verteilen und so. Aber so prinzipiell FTP-Server und dann FTP-to-FTP-Protokoll und dann Energie.
Die gute alte Zeit, alles klar.
Gute alte Zeit immer noch, ja.
Und still alive, ja.
Genau, und dann gibt es halt auch Zeug im IRC, was immer noch genauso funktioniert wie quasi damals. Das ist quasi Irkbots, die dir Zeug liefern und das interessiert halt auch niemanden, weil zu wenig ist.
Mhm.
Es sind halt irgendwie nur ein paar tausend Leute, die es benutzen. Und das ist ja egal dann. Im Gegensatz zu BitTorrent, was halt viel, viel, viel einfacher ist und du halt auf einmal, keine Ahnung, 100.000 Leute umst und dann die zum Bezahlen bringst. Und bis du dann dem Richter erstmal erklärt hast, was IRC ist. Ja.
Hat er schon auch.
BitTorrent haben die schon verstanden, ja. Das ist halt das Zeug, wo du Zeug runterladen kannst. Aber IRC ist es quasi, du kannst chatten, aber du kannst auch irgendwie Daten verteilen. Kompliziert.
Da setzt dann schon aus bei den meisten. Ja.
Und genau, also es gibt genug andere Wege, aber die meisten laufen halt einfach unter dem Radar. Ja. Und
das ist eigentlich sowieso das Kernrezept, einfach immer unterm Radar fliegen. Dann
genau, wenig genug auffallen und dann interessiert sich ja auch niemand für dich.
Ja.
Aber wenn es halt zu gut funktioniert, dann benutzen es zu viele Leute. Wenn es zu einfach ist quasi. Und deswegen wurden ja auch zum Beispiel solche Sachen wie heißt das, A Popcorn Time quasi sofort geowned. Das war einfach, es hat einfach viel, viel zu gut funktioniert. Die Leute mussten quasi nur eine App downloaden und dann konnten sie Filme piratisieren.
Ja.
Ja. Und das ist halt schon echt krass, ja. Genau. Also das ist quasi der aktuelle Stand. What CD is down, größter Music Tracker, Private Music Tracker. So ist
schade.
Schade. Also natürlich nicht. Genau, für die Leute, die es benutzen wollen. Genau. So, das war
quasi. Sind wir durch die Kategorie Tote der Woche endlich durch?
Ja.
Waren einfach viele, viele Tote mal wieder.
Ja.
Das ist
korrekt.
Passiert.
So tickt die Welt im November.
Ja. Genau. Dann kommen wir zu einer unserer Lieblingskategorien.
Jemand, der, also das ist ein Thema, was immer noch nicht tot ist. Das ist viel erstaunlicher.
Ja, das begleitet uns auch schon seit, keine Ahnung, seit mindestens 200 Sendungen. Vielleicht auch schon seit 300 Sendungen. Könnte man ja mal, vielleicht kann unsere Crowd ja mal kurz nachgucken, in welcher Ranschucks-Talk-Sendung wir zuerst das Wort Titzen erwähnt hatten. Mhm. Ist auf jeden Fall schon eine Ewigkeit her, aber wir haben auch diese Woche wieder ein Titzen der Woche.
Oh yes.
Weil Samsung hat nicht nur Probleme, sie haben ja irgendwie in Südkorea ist ja gerade halbe Staatskrise und so, und Samsung ist ja auch so ein halbes Staatsfamiliengeführtes. Na, jedenfalls haben die auch irgendwo Geld hingegeben, wo es vielleicht nicht hingehört, das Geld. Aber sie geben auch Geld an Leute, die das brauchen könnten, nämlich App-Entwickler. Und wenn ihr noch so eine alte, schimmelige App irgendwo rumliegen habt, wo ihr noch nicht wisst, was ihr mit der machen sollt, ihr könnt die jetzt auf Titzen portieren und würdet dafür richtig viel Geld kriegen.
Was, ja. Für einen einfachen Port irgendeiner App kriege ich viel Geld von Samsung?
Ja, genau, korrekt. Also nimm einfach irgendeine App, und wenn die dann irgendwie da gelauncht wird, kriegst du irgendwie 10.000 Euro.
Ah, was? Sie muss noch gelauncht werden. Das ist
ja, gelauncht. Ja. Was heißt denn gelauncht werden?
Sie muss einfach da irgendwie in diesen App Store, okay, sie sagen von den Top 100, aber ich meine, mehr als 100 Apps reicht da sowieso keiner ein. Also von daher.
Also es ist wie so eine Lotterie quasi. Und wenn du deinen beschissenen Flappy Bird Clone da einfach mal einreißt.
Ja, einfach machen. Ich würde sagen, einfach machen.
Ja.
Was wäre denn jetzt so ein Endgerät?
Nee, einfach machen. Gibt's nicht, ist auch egal.
was ist denn das Developer-Testgerät, womit man das quasi ausprobieren kann?
Gibt es nicht, ist auch egal.
Gibt es einen Emulator? Gibt es einen Emulator, womit man das dann ausprobieren kann?
Ich glaube, einen Emulator gibt es. Und es gibt ja das Samsung Z1, Z2 und Z3, die du natürlich alle in Mother Russia kaufen kannst. Wir hier in Volgograd gehen also einfach in den Shop um die Ecke und kaufen einfach unser Titzenphone. Und dann funktioniert das.
Nice.
Ja.
Ich kann hier in Volvo gerade das kaufen, oder muss ich die Jungs, die Kollegen aus östlicher Übersee fragen? Nee, kann ich tatsächlich. Unglaublich.
Was? Das Z1?
Das Z3?
Z3.
Warum darf Samsung eigentlich ein Gerät haben, was Z3 hat? Sony hat doch schon, Sony hat doch schon Z3.
Genau, also Buchstaben mit Zahlen verbunden sollten auf jeden Fall alle, sobald du es einmal gemacht hast, direkt niemals benutzt werden dürfen mehr.
Es ist doch nur verwirrend.
Es ist nur verwirrend.
Oh.
So verwirrend. Das stimmt natürlich. Na gut, da kann man nichts machen.
Geht gar nicht. Nee. Also direkt weg geht gar nicht. Kann man nicht, darf man nicht.
Ist verboten.
Ist direkt
grenzwertig,
verboten worden.
Mindestens mal grenzwertig.
Kannst du nicht machen, ist verboten.
Zum Schutze des Verbrauchers.
Aha. Bestimmt. Aber auf jeden Fall ist verboten. Von daher. Aber also, wenn ihr noch, wie gesagt, so eine App rumliegen habt, könnt ihr das einfach mal machen.
Hat da schon mal jemand ins SDK reingeguckt? Also nee. Ist das jetzt. Ah.
Nee. Nee, keine Ahnung. Also ich bin kein App-Entwickler, deswegen habe ich da nicht reingeguckt. Und leider gibt es ja diese Z1, Z2, Z3 auch nicht hier in Deutschland. Ich würde ja eh erst bei der Z4 anfangen, weil das nicht der echte Computer. Und der Z3 war auch schon so halb, ne? Oder? Wie war das? Ich bin jetzt beim SUSE und seiner Z3. Ihr, habt so. Ihr macht die Sprünge nicht mit, oder?
Du so, bist halt
ein ganz schön gewaltiger Sprung.
Also du bist, glaube ich, gerade irgendwo runtergesprungen vom also keine Ahnung, von irgendeinem Berg bist du immer gerade runtergesprungen. Fliegst wahrscheinlich noch gerade, oder?
Hab da nicht mitgekriegt. Ach, Mensch.
Junge, Das ist zu kompliziert, Mann. Du musst, das geht nicht so schnell. Wir sind
muss ich das vorher ankündigen, ja?
Ja, du musst deinen Sprung ankündigen, genau. Achtung, ich springe!
Achtung, es geht los. 1, 2, 3.
Eine Sprungwarnung.
Eine Sprungwarnung. Achtung, Achtung! Das ist eine Sprungwarnung.
Ja.
Sehr gut. Okay. Ja, weiß ich nicht. Klar, wie gesagt, die Geräte gibt es hier irgendwie nicht so. Sind aber ja auch eher für die BRICS-Staaten gemacht.
Aber gut, wenn es die Geräte hier nicht gibt, gibt es da vielleicht noch andere Wettbewerbe, wo man sich drin verwirklichen kann?
Weiß ich nicht. Also das Einzige, was für Titzen ja gibt, hatte mich doch angetwittert, der hat ein Titzen-Fernseher gekauft. Wie ist eigentlich
warum
der so?
Warum so ein Quatsch?
Weil der günstig war wahrscheinlich.
Dafür ist billig.
Der war halt dabei. Was weiß ich? Das würde mich auch mal interessieren, wie gut es funktioniert. Ansonsten die ganzen Uhren oder viele der Uhren von Samsung sind ja mit Titzen. Ich weiß nicht, ob der App-Wettbewerb, dafür wäre doch auch mal ganz spannend.
Das wäre naja. Titzen und Android kompatibel, oder wie?
Was? Die Uhren?
Ja.
Na, die Uhren können sich mit Android auf jeden Fall pairen, aber da läuft halt Titzen drauf.
Ja, ja, genau, das war meine Frage. Okay.
Ja, ja. Ja. Die Uhren läuft Titzen, aber sie können sich auch mit Android pairen, ja, ja. Genau. Ja, also Samsung hat zu viel Geld und will es euch schenken. Ihr müsst einfach nur beim Titzen-Mobile-App-Incentive-Programm mitmachen.
Ihr müsst
9
okay
Millionen sagen. In Cash.
Für den ersten.
Nee, naja. Also Titzen ist alive and kicking sozusagen. Macht einfach
geil. Mit. Geil. Einfach mitmachen und dann kommt es durch euch, durch genau. Die Community.
Genau. Kommt es. Apropos, genau, Community und so. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, nee, Titzen ist zu blöd, wir machen lieber hier Maemo, Migo, mehr Selfish.
Mhm.
Ich hoffe, ihr habt die Sprünge jetzt alle mitgekriegt. Das ist so ungefähr so Maemo, Migo, Migo, mehr Selfish. Okay. Ja, also das okay. Ist so auch eine Reihe. Da könnt ihr auch mitmachen bei der Regatta. Bei der ersten Maemo Developer Regatta. Fahren die wirklich Schiff? Ich verstehe es.
Schiff ist auch, also Segler. Regatta ist doch Segler. Das ist nicht Schiff.
Yeah. Nicht Boot? was? Auf jeden Fall kann man da auch noch mitmachen. Jetzt vom 1. November bis zum 30. Hä?
Drei was redest
Monate.
Du?
Ich versuche das durchzulesen. Ich habe keine, also man kann irgendwie, aber was ist das für ein, das ist keine Regatta mit echten Schiffen, oder? Ich verstehe es nicht.
Was denn? Mit Maemo-Schiffen oder was? Oder auf Handys oder
was? Das ist eine Digitalregatta.
Ja, genau, das ist eine, Mist, ich hätte mir das mal vorher durchlesen sollen.
Nee, ist okay, ist super. Haben die auch 9 Millionen zu vergeben oder lohnt sich
das
nicht?
Nee, da gibt es einen Community Prize Fund. Wahrscheinlich kriegst du einen Jolla C. Einen Jolla C. Was? Okay.
Geil.
Ich habe so einen Jolla C, ist gut. Ich mag.
Ist sehr gut.
Nee, sehr gut ist nicht. Die Kamera ist totaler Scheiß. Also wenn ihr mehr Maemo Selfish Entwickler seid, dann könnt ihr damit machen. Ich hätte es mir vorher durchlesen sollen. Also vom 1.2.2017 bis 15.2.2017 ist Testing Review ist da in 2 Wochen. Naja, lest es euch durch. Der Schmidtler ist schuld, der hat das da reingepastet.
Ja, im Endeffekt fasst er es aber auch im Chat gerade nochmal ganz gut zusammen. Oh, normaler Coding-App-Wettbewerb, nur mit nautischen Metaphern.
Ah, okay.
Also genauso wie das erste. Also wenn ihr eine App schreibt, dann schreibt sie am besten direkt für beides, weil dann verdoppelt ihr eure Chancen, irgendwo was abzuholen.
Oder macht es in diesem
genau. Ihr könnt sie bestimmt auch noch für Ubuntu Phone schreiben. Ich meine, da gibt es nichts zu verdienen und es benutzt auch keiner, aber da habt ihr wenigstens
den gleichen Effekt.
Alle wichtigen Linux, Open Source Linux Systeme abgedeckt. So.
Linuxoide.
Wie geht's eigentlich OpenMoko?
OpenMoko.
Da bist du doch unser Experte. Lass mich auf Radiotux, nee, Radiotux at Horaz Ausgabe 42 oder was war das?
Das ist lange her, das stimmt. Und man muss auch leider sagen, dass die Homepage von denen seit 2013 nicht aktualisiert wurde.
Ja, das heißt, es ist fertig. Software ist abgeschlossen. Keiner braucht ein besseres Handy als dieses OpenMoko, was quasi läuft, ja? Läuft. Leute benutzen es, geil.
Ja, Leute benutzen es. Ich wage das zu bezweifeln.
jetzt, ich bin ja fast darum rauszufinden, wann haben wir denn darüber geredet? War das nicht? Ach, diese Suche ist blöd.
Moko Radio Tux.
War es 42? Es war irgend sowas.
Also, du hast mit dem Michael Lauer darüber gesprochen, 2008, das für 24.8. Ja, und hier, ja, Horaz 42, das hast du vollkommen richtig gesagt. Das war 100% korrekt.
Ja. Ah, siehst du, ja, hier, ja, kannst du mal sehen. Und wann war das? 2008,
23. Oktober.
Wow.
Krasser Scheiß, das ist 6 Jahre her. Also, 9 Jahre, was?
Acht, mein Lieber.
Acht.
Du bist alt.
Genau.
Alter. Nein, nicht in die Kerbe, bitte.
Das ist nicht gut. Genau, Open Moco. Meine Güte, ja, da hattest du so ein Open Moco-Telefon.
Ja.
Ja. Ja, ja.
Das hat Spaß gemacht.
Sendung 42. Kannst du mal sehen. Also wer noch mal in Erinnerungen schwelgen will, was lief auf dem
Moco? Ja, investiert eure Zeit lieber da rein, für Tizen oder Maemo eine App zu schreiben und viel Geld von Samsung oder wer auch immer der andere Sponsor ist, abzusahnen.
Wie heißt die andere Firma, Ingo?
Was?
Wie heißt Jolla?
Die Firma, die Maemo?
Von Jolla.
Jolla. Genau. Jolla ist die Firma Jolla. Und Selfish ist das Betriebssystem. Genau. Also der Chat sagt noch, genau, also für Ubuntu und Selfish kann man natürlich in Qt schreiben. Für Tizen muss man leider 11 schreiben. Enlightenment schreiben. Aber hey, wenn man
kann man ja eine Programmiersprache wie die andere.
Aber Tizen basiert ja auch auf Migo. Das ist ja das Lustige. Also es ist ja irgendwie, also alles war ja mal irgendwann und dann haben sich die, Nokia hat sich aufgelöst, Intel gibt es glaube ich noch, aber hat sich zumindest in dem Bereich aufgelöst. Naja, traurige Geschichte, aber ihr könnt da, also ja.
Darf ich mal ganz kurz blöd zwischenfragen? Ja. Enlightenment war doch mal eine Desktop-Oberfläche. Ist ja, das jetzt auch eine Programmiersprache? Weil du hast gesagt, in 11 schreiben.
Nee, es benutzt Enlightenment als Oberfläche. Also
das ist quasi, das Enlightenment ist das API und du musst immer noch ein C programmieren, oder wie?
Na, wahrscheinlich musst du schon ein C schreiben, ja. Aber ja. Für die Desktop-Oberfläche Enlightenment, ich weiß aber gar nicht, welche Version
ja,
da benutzen. Wo sind die denn gerade 12, 13, 14, 17? Ich blick's nicht.
Da schau her. Ich habe gerade die Homepage bemüht.
Ja.
We are working on having bindings auto-generated for C++, Lua and JavaScript. We ate Node.js. Und Python.
Geil.
Also ja, Enlightenment ist die Umgebung und die Programmiersprache, je nachdem, ob das Gerät das dann auch kann, flexibel.
Okay. Genau, und ist es dann E17 oder was, für das man machen muss?
Ich habe die Enlightenment-Homepage aufgemacht. Ich weiß jetzt nicht, wofür der Wettbewerb wirklich festgelegt ist. Sorry.
Okay.
Ihr
könnt euch ja dann Enlightenment und Enlightenment Foundation Libraries nochmal angucken. Wir packen euch einfach den Link rein. Und ihr überlegt einfach,
wie ihr als nächstes reich werdet.
In welcher Programmiersprache ihr jetzt einfach das Geld von Samsung einsteckt.
Ich finde, man sollte sagen, in welcher Programmiersprache ihr als nächstes reich werden wollt.
Ja, genau.
Das ist ja quasi Quintessenz. Ja,
genau. Und einfach portiert es danach noch in Qt, weil dann könnt ihr auch noch Ubuntu Phone und Selfish irgendwie abgrasen. Und ich meine, bei Ubuntu sind es ja nur so Web-Oberflächen und das passt dann schon irgendwie.
Das ist sehr gut.
Macht mal einfach. Die kommen mit ihrem Unity 8 Desktop jetzt auch total voran. Und demnächst ist Ubuntu Phone geht steil bergauf. Demnächst steht es in jedem dritten Laden. Kann man bestimmt Ubuntu Phones kaufen.
Was ist denn so dein Track-Record bei solchen Prognosen?
Total gut. Wir haben ja, wie gesagt, schon über Open Mocos geredet. Und wir reden schon seit Jahren über Tizen, dass es total nach vorne geht. Und ich meine, es ist immer noch da. Es beweist also, dass wir da total
immer weiter nach vorne die ganze Zeit quasi.
Also die Weltherrschaft steht kurz vor der Verwirklichung. Bin ich der festen Überzeugung. Also Microsoft hat ja auch schon im Angesicht diese Übermacht aufgegeben mit ihrem Windows Phone. Von daher, es kann definitiv nicht mehr lange dauern.
Linux auf dem Desktop.
Nice.
Ja, da sind wir ja schon lange.
Da sind wir vor allem jetzt einen Schritt näher, weil OpenSUSE hat jetzt für den Raspberry Pi 3 64-Bit-Images zur Verfügung gestellt. Und ich weiß ja nicht, ob ihr das verfolgt hattet, aber mit dem Raspberry Pi 3 hatte der Raspberry Pi zwar auf einmal eine 64-Bit-CPU, aber leider noch kein System, das es unterstützt hat. Deswegen war ich sehr begeistert, als ich gelesen habe, dass die neue OpenSUSE eben auch direkt für den Raspberry Pi 3 zur Verfügung gestellt wird in 64-Bit. Endlich.
Ah, okay. Das,
Ubuntu hat das mittlerweile wohl auch, aber wie ist das an mir vorbeigegangen? Also es tut sich da doch einiges, dass man die Hardware, die da einem zur Verfügung gestellt wird, auch mittlerweile nutzen kann. Okay. Und eben damit einen Schritt näher zu Linux auf dem Desktop, weil jetzt hat man einen 64-Bit-Rechner am Monitor kleben für $30 in 64-Bit.
Okay, sehr schön.
Okay. Ich finde ja, man sollte $32 kosten und dann 64-Bit haben.
Ja, mach doch einen Shop auf. Ist doch super.
Stimmt, ja, das stimmt. Gute Idee.
Und die Festplatten sind alle nur 3,1415 Gigabyte groß. Oder wie war das?
Das ist wichtig, ja. Die Pi-Festplatte.
Ja. Na gut, dann könnt ihr das machen. Also wenn ein Raspberry Pi 3... Ich habe tatsächlich noch keinen, glaube ich, so live gesehen in der Hand.
Ja, weil alle noch ihren 2 haben, aber damit nichts mehr anzufangen haben.
Nein, also der 3 ist ja total lohnenswert. Der 3 hat nämlich Wi-Fi on board und viel mehr USB-Interfaces.
Okay, na, vielleicht kaufen wir einfach mal einen.
Kann der schon USB 3?
Hast du einen?
Und Multicore. Ja, was heißt hier einen?
5, 6, 7.
1000.
Okay.
Das Reseller.
3, aber das war ein Versehen. Eigentlich wollte ich nur 2 haben.
Genau, ich habe 3 Raspberry Pi 3. Das war ein Versehen. Nee. Okay, und die sind gut, ja?
Ja, also für einen Fernseher zu klemmen, um damit so Media-PCs zu realisieren, total gut. Für Elektronikspielereien und so Temperatur-Wettersensoren dran anzuschließen, macht Spaß und ist eben ein vollwertiges OS drauf, wo man dann auch höhere Programmiersprachen drauf programmieren kann und nicht die ganze Zeit sich mit dem C rumschlagen muss. Total gut, macht Spaß und man kann aus so Raspberry Pis kann man auch ein Cluster bauen und dann da Kubernetes drauf installieren und damit auch rumspielen.
Echt praktisch.
Ja. Das ist definitiv zugegebenermaßen aus der Spielereischiene, aber
wieso bist du nicht dabei oder was?
Ja, weil was macht man sonst mit 3 Raspberry Pi? Ist doch klar, dass man dann irgendwann mit so einem Quatsch.
Kubernetes Cluster auch. Genau. Kubernetes Cluster.
Aber das heißt, du kannst uns über Kubernetes aufklären, was es eigentlich ist, oder?
Ich kann euch über Kubernetes aufklären, was es eigentlich ist, ja. Ich dachte, das wäre klar.
Nee.
Wir
werden immer fertig gemacht, weil wir nichts wissen darüber. Und jetzt musst du quasi mit deinem Wissen glänzen, damit wir nicht mehr so aussehen, als würden wir nichts darüber wissen.
Das können wir gerne machen. Wir sind ja aber gerade erst bei den News. Wollen wir noch weitermachen, bis wir zum Thema kommen und das dann machen? Ja. Oder jetzt?
Nee, wir machen das jetzt.
Was?
Jetzt. Alles klar. Kubernetes ist ein Tool, was von Google geschrieben wurde. Als Ergebnis von dem, was sie so gelernt hatten, während sie ihre internen Tools geschrieben haben, um Container zu orchestrieren. Und zwar hat Google schon sehr lange gelernt, dass sie auf den ganzen Linux-Kisten, die sie laufen hatten, weil sie ja nicht die teuren Server kaufen wollten, sondern immer nur die billigen Boxen, dass sie die orchestrieren müssen, um das zu handhaben, dass eben von diesen billigen Boxen in der Regel so 15% irgendwann mal durchbrennen und dann weg sind. Da musst du da eine Abstraktionsschicht drüber legen, damit du davon, dass eine von denen durchbrennt, nicht böse überrascht wirst. Das heißt, du verpackst die Software, die du tatsächlich ausführen willst, in Container und packst zwischen der tatsächlichen Hardware und deiner Software, die läuft, also diesen Containern, packst du genügend Abstraktionsschichten, dass das so weit virtualisiert ist, dass wenn eine Maschine, eine Hardware unten ausfällt, du das in deiner Laufzeitumgebung möglichst wenig merkst.
Okay.
Wird also dann irgendwie verschoben, irgendwo anders hin deployed, merkt halt keiner. Fällt
genau
raus.
Genau. Okay. Und Kubernetes ist jetzt eine Neuimplementierung dessen, was sie eben gelernt haben, während sie damit groß geworden sind. Und ist eine Plattform kann man schlecht sagen. Es ist eine Software, die dazu dient, diese Container-Architekturen zu orchestrieren. Das heißt, du hast deine Hardware-Schicht, hast dann einen Rechner, der die Kubernetes Hauptnode sein kann. Das kannst du natürlich auch immer noch nicht auf nativer Hardware machen, sondern auch noch schon auf virtualisierter Hardware. Aber machen wir es mal einfach und gehen direkt von der Hardware aus. Das heißt, du hast 8 Rechner. Einer davon ist die Kubernetes Hauptnode. Und alle anderen Rechner werden dann eine Node in dem Kubernetes-System. Und wenn du dann eine Software deployen möchtest, dann schiebst du die in dieses Kubernetes-System und sagst, ich möchte, dass dieser Service oder diese Web-Applikation jetzt läuft, und weil ich recht viel Last erwarte, brauche ich davon 4 Instanzen. Dann kümmert sich Kubernetes für dich darum, dass diese Applikation immer in 4 Instanzen da ist. Da du jetzt aber nicht noch von Hand irgendwie was zurechtbasteln willst, dass diese 4 gleichmäßig ausgelastet sind, kümmert sich Kubernetes für dich auch direkt darum, dass es einen virtuellen Load Balancer gibt, der die Anfragen, die reinkommen, gleichmäßig auf diese 4 Instanzen verteilt.
Funktioniert das? Also das, wie kann man quasi Load Balancer Load balancen? Weil es muss ja dann irgendwie einen Entry Point geben.
Oder? Genau, das ist die Virtualisierung, die Kubernetes dann mit vereint. Du hast dann natürlich eine Entry IP. Ja. Und Kubernetes spannt intern ein virtuelles Netzwerk auf, womit die Nodes dann adressiert werden. Okay. Und nach außen hin ist es dann über eine eindeutige IP ansprechbar, und nach innen hin wird es dann auf die verschiedenen Services verteilt.
Okay, also innen drin hast du quasi ein VPN, nur dass kein Krypto läuft, sondern einfach nur virtuelles Netzwerk, also ein VN, quasi Virtual Network.
Dann. Ja, ein Virtual Network, genau.
Okay.
Man kann tatsächlich mit Kubernetes wohl sogar mehrere Cloud-Provider zusammenschalten. Da bewege ich mich jetzt aber mit dem, was ich erzähle, auf dünnem Eis, weil das habe ich noch nicht selber gemacht, das habe ich nur mal gelesen. Du kannst mehrere Cloud-Provider zusammenschalten
und DigitalOcean und wie sie alle heißen, irgendwie zusammennehmen.
Und dann in einem Kubernetes-Cluster orchestrieren und wirst damit dann wieder ein bisschen vendor-unabhängiger, weil du eben deine tatsächlichen Instanzen auf verschiedenen Clouds laufen hast.
Mhm, okay. Aber also wenn du dann quasi irgendwo einen Entry Point hast, dann, und du 2 verschiedene Cloud Provider hast, dann, und der sagt, okay, da hinten nimm die Box da, dann dauert das auch irgendwie viel länger, oder? Weil es ja dann quasi einmal wieder über den kompletten Kontinent muss zu deinem nächsten Provider.
Ja. Oder? Ja, das ist die Gefahr, wenn du das so verteilst, ist das die Gefahr, und das ist eben ich habe es noch nicht selbst gemacht, ich habe davon gelesen. Ich habe meinen Kubernetes-Cluster auf den Raspberry Pis gebaut gehabt. Ich habe ein Kubernetes-Cluster dann irgendwann nochmal auf x86er-Maschinen gebaut gehabt, weil das auf dem Pi irgendwann, da muss ich vielleicht vorne anfangen. Ein Stolperpunkt bei dieser Container-Geschichte ist halt, dass die Container zwar schön abstrahieren, dass du deine Applikation zusammenpackst mit allen ihren Abhängigkeiten, also die Applikation in deinem Applikationsserver, zusammen mit den Libraries, die du so installiert haben willst, und zusammen mit den Programmen, die du nativ in der Umgebung nutzen willst. Aber an irgendeinem Punkt hast du immer noch eine harte Abhängigkeit, und das ist die Architektur, auf der du läufst, die Prozessorarchitektur. Also zum Beispiel Java. Mhm. Java klingt immer so wunderbar plattformunabhängig, aber an irgendeinem Punkt brauchst du eine JVM, auf der das alles ausgeführt wird. Und die JVM ist irgendwann mal für eine Prozessorarchitektur kompiliert worden. Das heißt, wenn du das jetzt schön in deinem Docker-Container verpackt hast, dann ist da irgendwo auch ganz unten oder am Schluss eine JVM mit paketiert. Mhm. Das heißt, du kannst deinen Docker-Container oder dein Docker-Image, was mit einer x86 JVM paketiert wurde, kannst du nicht auf einem Raspberry Pi ausführen, weil das ist eine ARM-Architektur. Und da stolpert man dann letztendlich drüber, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und sich das vorher nicht bewusst gemacht hat, dann stolpert man spätestens bei dem Versuch, einen x86er-Image in einem Docker Kubernetes Cluster auf dem Raspberry Pi auszuführen.
Ja, okay. Klar.
Genau. Und deswegen.
Ja, und ich meine, die meisten sind x86 Container, die da draußen sind.
So ist das. Da hat Intel dann doch tatsächlich immer noch die Übermacht.
Okay, genau, aber das heißt, ich kann es auswählen, ich kann sagen, hier gibt es ARM 64 oder Container da draußen? Okay.
Gibt's, das muss ich dann wenn explizit darauf anlegt.
Mhm. Okay, auswählen und dann könnte ich in Docker Hub auch mir die ARM 64 Dinger runterladen.
Genau, wenn du so ein Docker Image definierst, baust, dann setzt du ja meistens auf ein Basis-Image auf. Und bei dem Basis-Image musst du dann eben sagen, ich will ein ARM-Basis-Image haben. Mhm. Und dann darauf aufbauen. Ja. Okay.
Genau, also was wir uns jetzt mal angucken wollten, aber mir fehlt halt immer die Zeit, ist dieses das Rancher. Und da kannst du dann auch Docker-Container orchestrieren und könntest auch tatsächlich, wenn du einen Kubernetes-Cluster hast, das über Kubernetes machen, aber die haben auch ihr eigenes Ding, oder auf Docker Swarm aufsetzen. Und das wollten wir uns jetzt mal angucken für die HDM halt, dass die Studenten darüber Docker-Container verwalten können dann.
Ja, Rancher war doch das, wo wir
bei der Frostcon
zusammen in dem Talk saßen, ja.
Genau.
Ja, das sah auch sehr spannend aus, auf jeden Fall.
Genau, das wollte ich mir jetzt mehr eher angucken, als ein Kubernetes-Cluster zu bauen, aber ja, die Zeit.
Ja, ich habe jetzt auch schon mit mehreren Leuten gesprochen, die ein Kubernetes-Cluster versucht haben, in Produktion zu bringen.
Ja.
Und man kann das machen. Unterm Strich sagen die meisten Leute aber, irgendwie scheint Google und die Google Cloud die einzigen zu sein, die da wirklich erfolgreich mit sind. Also
aber wie gesagt, also ich Kubernetes, auch wenn ich selber jetzt noch nicht ausprobiert habe und gut, du hast es jetzt so ein bisschen erklärt, was es tut, was es macht. Es war halt echt auf den letzten Linux-Events, auf denen ich war, war irgendwie in jeder Folie irgendwie dieses Steuerrad, also dieses Logo von Kubernetes, was gedacht, es scheint irgendwie, okay, Docker ist uns jetzt schon in Anführungsstrichen zu low-level, ja, wir müssen jetzt schon mindestens Kubernetes machen, um das alles zu orchestrieren, um das alles in Bahnen zu lenken, dass das passt. Und Docker Swarm hat man schon eher weniger gehört. Es haben irgendwie, alle Folien haben irgendwie von Kubernetes geredet. Und du hast gedacht, okay. Irgendwie Kubernetes angucken? Ist das jetzt irgendwie der neue heiße Scheiß?
Das ist das Zoom-Level, glaube ich. Bei Docker geht es darum, deine Applikation zu paketieren. Oder
ja, aber bei Docker Swarm zum Beispiel, was ja auch von Docker ist, um deine Docker-Container zu orchestrieren, fand ich, hat man weniger gehört als zum Beispiel von Kubernetes.
Ja, ich bin mir sicher, das liegt daran, dass Google einfach das Werberad oder wie man sagt,
und
sehr viel heftiger dreht.
Vielleicht ist es doch cooler.
Der CTO oder sowas von Docker war auch auf der Konferenz zugegen. Also es hätte schon sein können, dass irgendwie mehr Leute jetzt hier, also Docker schon, also Container und Docker ist schon doch noch relativ gleichzusetzen, obwohl natürlich mit Rocket und so es auch andere Containerlösungen gibt und alle LXC. Aber ja, man hört doch oft noch Docker und trotzdem scheint das ja nicht zu reichen. Und das sieht man ja auch daran, dass es halt jetzt mehrere Lösungen gibt, um die Container halt entsprechend zu verwalten und zu deployen und halt so eine Abstraktionsschicht zu haben und zu sagen, ja, wenn da drei laufen und hier vier und irgendwie verteilt euch mal so, dass es irgendwie funktioniert, auch wenn wir alle nur auf Commodity-Hardware laufen, die halt die ganze Zeit ausfallen kann. Da ist schon der Bedarf da und ja, es ist um Docker und Container und sowas zu lernen, ist natürlich immer gut, wenn man erstmal mit einem Rechner anfängt, aber spätestens, wenn du halt echt anfängst zu skalieren auf 200, 400, dann muss man sich halt überlegen, was man da für eine Lösung nimmt. Und da buhlen jetzt halt gerade so ein paar viele um die Gunst. Ja, Docker mit seinem Docker Swarm, Google mit Kubernetes, dann, wie gesagt, Rancher und bestimmt auch noch ein paar andere, auch Foreman kann auch zum Beispiel Docker-Container.
Dann stellt sich ja immer die Frage, will man die Cloud, so in Anführungsstrichen, oder die Plattform, will man das noch selbst betreiben? Oder geht man zu einem Plattformbetreiber oder zu einem Provider? Und wenn man zu einem Provider geht, dann letztendlich muss man sich dann einfach damit auseinandersetzen, was der Provider bietet.
Ja. Apropos, wenn wir schon bei diesem Thema waren, ziehe ich das mal gleich mit dahin. GitLab hat nämlich jetzt gesagt, wir gehen jetzt wieder aus der Cloud raus. Wir machen jetzt wieder in Anführungsstrichen unsere eigene Cloud. Also die haben
Blackjack und Noten.
Die haben, also der GitLab, Pablo Carranza hat in so einem Infrastrukturreport gesagt, okay, also wir haben das mit der Cloud ausprobiert, das funktioniert nicht mehr für uns. Also insbesondere, wenn man halt so eine Public Cloud Anbieter, ich glaube, die hatten DigitalOcean und ich glaube, ich weiß nicht, eventuell noch EC2 oder sowas, benutzt, um halt ihre Cluster zu fahren für, ja, weiß ich nicht, für ihre Git-Repos, die sie halt haben, und haben halt festgestellt, dass es zumindest mit ihrer aktuellen Infrastruktur und Abstraktionsschicht, die sie halt daneben, dann nehmen wir nicht einen ZFS, ZFS, total scheiß Name, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Es skaliert es halt irgendwie nicht und sie gehen jetzt tatsächlich wieder aus der Cloud raus und machen ihre eigenen, stellen ihre eigenen Pizzaboxen hin, machen ihr eigenes System, machen ihr eigenes Rechenzentrum und das viel besser.
Na gut, vielleicht sind die auch einfach größer geworden, dass sich dann...
Ja, die sind so groß, dass es halt in... es nicht mehr gut funktioniert zu sagen, okay, wir kaufen uns alles zusammen, das Amazon-Rechenzentrum ist ja total gut da. Nee, die müssen jetzt tatsächlich wieder aus der Cloud raus und ihr eigenes Rechenzentrum bauen, weil man da halt wesentlich flexibler ist und sagen kann, ja, okay, ich brauche halt, was ich ein 100G-Interface, Netzwerk-Interface, und die müssen halt alle so schnell untereinander verbunden sein. Und da ist dann halt die Latenz, die das von einer EC2-Instanz zur nächsten irgendwie braucht, schon zu lang.
Ja.
Das ist ganz interessant zu lesen und zu sehen, was die da für Probleme hatten und dass sie jetzt tatsächlich beschlossen haben, ja, tschüss Cloud, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding.
Das ist absolut interessant zu sehen und das ist für mich auch vor allem vor dem Hintergrund interessant zu sehen, dass man gerne auch die Argumentation hört, ja, wenn wir das in die Cloud geben, dann brauchen wir das ganze Know-how nicht mehr vorhalten, wir brauchen keine Leute, die sich mit dem ganzen Zeug auseinandersetzen.
Stimmt.
Wir setzen
stimmt,
einfach ja. da oben drauf auf. Ja. Und wenn man diesen Schritt von GitLab jetzt hört, dann rächt es sich genau in dem Augenblick, weil dann brauchst du auf einmal wieder die Leute mit dem Know-how, weil du auf die Infrastruktur angewiesen bist, und dann hast du auf einmal zwei Probleme, weil du hast die Infrastruktur nicht und du hast auch keine Leute, die sich damit auseinandersetzen können, weil du sie jahrelang einfach nicht mehr gefördert hast und nicht im Unternehmen gehalten hast. Das ist ja auch auf der Ebene sehr interessant zu lesen.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Ja, also
das ist,
Es ist halt einfach, wenn du in Anführungsstrichen ein kleines Unternehmen bist, jetzt halt deinen Dienst zu starten und dein Zeug zu machen, ist halt die Cloud schon die Möglichkeit, einfach schnell zu bootstrappen, einfach schnell loszulegen. Ja, du musst halt nicht dieses Know-how erst haben, aber irgendwann, wenn du halt so eine Größe von GitLab erreicht hast, brauchst du die Sachen dann scheinbar doch wieder oder musst sie dann halt langsam aufbauen, weil irgendwann skaliert es dann doch nicht mehr gut genug. Also skaliert zwar schon gut, würde wahrscheinlich auch noch funktionieren, aber um halt das Letzte oder um das Richtige rauszuholen, musst du dann tatsächlich doch wieder dein eigenes Zeug bauen. Sorry, ich habe dich unterbrochen, du warst auf einer Konferenz?
Ja, genau, und ich habe mich da in einem Diskussionszirkel als einer der wenigen, ich glaube, ich war in der kleinen Runde sogar der Einzige geoutet, der noch selber E-Mail-Server und Webserver und komplett auf einer Rootbox betreibt. Und ich fühle mich da eigentlich aus Hobbygründen oder aus Interessensgründen sehr wohl mit und bin auch überzeugt davon, dass es ganz gut tut, wenn man sich damit auskennt, wie das Zeug im Inneren funktioniert. Aber es gab dann eben auch die Vertreter, die gesagt haben, ach, das liegt doch alles in der Cloud. Lass das doch jemand anders machen. Und das letztendlich ist es im Kleinen so das, was hier dann auch passiert ist. Wir müssen halt so ein bisschen doch noch wissen, wie das funktioniert. Ansonsten geben wir halt die Grundlage für das, wo wir darauf aufbauen wollen, aus den Händen. Das ist nicht immer gut.
Das ist korrekt.
Und es macht übrigens, by the way, auch Spaß, das einfach zu wissen, dass mein Mail-Server, den habe ich zusammengestöpselt.
Mein eigener Mail-Server.
Ja, genau.
Ja. Aber wahrscheinlich wird es später dann so wie Assembler schreiben. So erst ist nett als Hobby. aber eigentlich lachen dich die Leute raus, wenn du es machst.
Ja, es ist jetzt schon so, wenn du sagst, du betreibst deinen eigenen Mail-Server und deinen eigenen DNS-Server und so, da gucken dich die Leute schon ein bisschen komisch an. Hm. So, aber ja, es ist.
Haben sie davor wahrscheinlich aber auch schon. Also, das darf man nicht vergessen. Irgendwann war Assembler-Schreiben mal in Ordnung, aber jetzt halt nicht mehr.
Ja, okay.
Und Mail-Server betreiben war noch nie in Ordnung, sorry. Also,
doch, das fühlt sich total gut an.
Na gut.
Ja.
Ist ja auch schön. Jeder braucht sein Hobby.
Ja. Nee, es ist ja nicht nur Hobby. Das ist mehr.
Mehr.
Mehr. Mehr als
Hobby. Mehr.
Genau, weil wir gerade beim Thema, wir waren ja vorher bei OpenSUSE, wir waren jetzt gerade beim Thema Ceph so ein bisschen, weil GitHub halt auf Ceph aufbaut. Ceph ist ja so ein Storage-Cluster. SUSE, also die Firma SUSE, hat zum ersten Mal in ihrem Leben einen anderen Hersteller oder Teile eines anderen Unternehmens übernommen. Und zwar haben die OpenAttic übernommen, das so eine Storage-Lösung, also so eine Web-Oberfläche, die halt mehrere Storage-Systeme ansprechen kann, also zum Beispiel Ceph, zum Beispiel aber auch NFS, ich glaube über iSCSI Sachen anbinden und die dann halt zusammenführt unter einer Oberfläche, dass du das halt wieder benutzen kannst. Und SUSE hat jetzt diese Lösung übernommen und baut das halt in seine eigene Distribution ein, in den SUSE Enterprise Storage Server, da kam jetzt auch Variante 4 raus. Da kann man jetzt übrigens auch CephFS benutzen. CephFS ist ja noch nicht so lange stabil, ist ja erst seit der letzten Ceph-Version als benutzbar gekennzeichnet, deswegen habe ich auch noch überhaupt gar keine Erfahrung damit. So irgendwie, naja, war halt bisher immer experimentell. Aber wenn man halt ein Cluster-Dateisystem haben will und Ceph einsetzt als Storage-Lösung, dann ist es natürlich eine Möglichkeit, den zu benutzen. Also, ja, wie gesagt, SUSE zum ersten Mal überhaupt in der Unternehmensgeschichte. Andere Unternehmen machen das ja ständig so, wachsen durch Aufkaufen. Bisher, ich meine, wahrscheinlich so typisch deutsch, oder? Wir wachsen nicht durch Aufkaufen, wir wachsen
durch
organisches Wachsen.
Organisches Wachstum, genau. Wir wachsen einfach damit, dass wir mehr Kunden rankriegen und mehr. Aber jetzt hier war die Sache, das komplett selber zu entwickeln, nochmal von vorne, quasi auch so eine Storage-Lösung, wäre halt so aufwendig gewesen, dass sie lieber gesagt haben, nee, wir arbeiten hier mit dieser Firma IT Novum schon länger zusammen, die halt OpenAttic damals entwickelt haben. Und ja, warum übernehmen wir nicht den Teil und übernehmen das Know-how und basteln das halt in unser eigenes Produkt ein? Ja, ist auch valider Grund. Also jetzt macht SUSE auch mal einen so ein bisschen auf Red Hat. Red Hat macht das ja ständig, Sachen kaufen.
The American Way of Life.
Ja, ja. Ist schon krass, oder? Dass das so ein Unterschied ist. Ich meine, SUSE hätte auch schon, ich fand ja auch bei Ceph, es wäre auch schöner gewesen, hätte SUSE Ceph gekauft, also die Firma hinter Ceph, Inktank, weil Red Hat damals ja schon ClusterFS gehabt hat und jetzt hat Red Hat quasi zwei solche Systeme im Haus, im Angebot und muss die weiterentwickeln, in Anführungsstrichen. Und SUSE hat da nichts, obwohl sie schon länger auf das Ceph-Pferd gesetzt haben, bevor Red Hat das Zeug überhaupt gekauft hat. Naja, aber ist interessant zu sehen, dass auch da jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Eisbrecher ist und so ein Umdenken gleich einsetzt, dass das auch eine Möglichkeit ist zu wachsen. Muss man wahrscheinlich auch erstmal sehen, wie in Anführungsstrichen das Thema jetzt verdaut wird. Aber ja, auch interessant zu sehen, dass das jetzt bei SUSE auch angekommen ist, sozusagen. Gut, dann war das jetzt so der Storage und Docker und Cloud-Teil, oder?
Ja, jetzt dürfen uns die Hörer auch nicht mehr anhassen, weil wir keine Ahnung haben, weil wir haben Ahnung.
Ja. einen kleinen Docker haben wir ja noch, weil Docker hat ja auch noch was anderes gemacht, dieses in den jüngeren Tagen. Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, so thematisch. Ja. Und zwar ist Docker der Eclipse Foundation beigetreten. Ganz ehrlich, ich habe das mit gemischten Gefühlen gelesen. Bin auch noch nicht sicher.
Ja, viel besser ist das mit Microsoft nachher, aber ja.
Ja, ich bin auch nicht sicher, ob sie wissen, was sie da tun. Weil die Eclipse Foundation, ich habe die im Projektkontext auch schon aus dem Inneren erlebt, das ist doch sehr enterprisey. Ich meine, kein Wunder, IBM hängt da mit drin.
Das zieht quasi alle runter, mit denen da drin sind.
Ja, ja, definitiv. Und Docker war bis jetzt doch sehr
modern.
Rising, modern, genau. Und jetzt Eclipse.
Ja, aber gut.
Ich meine, Docker ist halt auch schon eine große, schwerfällige Firma. Und nicht umsonst gibt es ja auch schon so ein bisschen Grummeln im Hintergrund und Gerüchte, dass sie dass die Docker Engine und Co. halt geforkt werden könnte. Also ja. Das Paketformat. Auch weil die ja auch schon mittlerweile so groß geworden sind und nicht so agil agieren, dass sie da auf die Community schnell genug hören. Also von daher passt es vielleicht, dieser Move. Wir sind jetzt enterprisey, wir gehen jetzt in die Eclipse Foundation, um zu zeigen, dass wir total die hippen, modernen. Und
dann werden wir auf den Open Apache Graveyard aufgenommen.
Das wäre halt passiert, wenn sie
zu Apache gehen würden. Ja. Ja.
Das können sie ja auch noch machen. So.
Gibt bestimmt auch einen Eclipse Graveyard irgendwo.
Eclipse Graveyard. Genau, kommen wir zu den News. Weil wir ja gerade schon dabei sind, irgendjemand joint irgendjemand anders. Microsoft ist jetzt der Linux Foundation beigetreten. Ich habe jetzt gedacht, what? Ich meine, aus einer Sicht macht es natürlich Sinn, irgendwie Microsoft macht ja mittlerweile so viel Open Source, sie wissen ja schon nicht mehr, wohin damit, dass sie jetzt auch der Linux Foundation beitreten. Ich glaube, sie dürfen sich jetzt auf Platinum-Partner irgendwie
das Beste
schimpfen. Das beste, beste Partner überhaupt. Wo ich jetzt auch nicht fehlt ja nur noch, dass Microsoft, also ich meine, in der Azure Cloud und sowas macht Microsoft ja eh schon mehr Linux als alles andere. Und ja, fehlt ja bloß nur, dass halt Desktop-System jetzt einfach ihren Kernel wegschmeißen und Linux nehmen, sozusagen.
Ja, die Bash ist ja auch noch, ist ja auch schon portiert.
Ja, die Bash ist so rumportiert und die PowerShell ist andersrum portiert. Ja. Die PowerShell läuft auf Linux, die Bash läuft auf Windows, also irgendwie kommen die echt gefährlich ja, nah. Ja. Aber ich saß letztens trotzdem wieder vor einem Windows 10 und hab gedacht, nee, ich verstehe es nicht. Ich
bin Windows 10 Server, dann erstmal swipen. Bam, so wie ich gehört.
Verstehe.
Ja, sie biedern sich halt weiter an. Ist ja zu böse ausgedrückt? Ich weiß nicht. Es ist krass, was für ein Mindshift das oder was für ein Strategieshift das zu sein scheint. Das Krasse ist halt, dass ich sie nicht abkaufe. Also ich glaube, irgendwann kommt halt doch nochmal der Hammer rum.
Und dann oder so, ha, jetzt machen wir
Naja, also ich meine,
ja, oder das
mit dem sie richtig, ja, mit dem sie richtig Geld verdienen, ist eigentlich ihr Office-Zeug. Ich glaube, mit Windows 10 oder so, ja gut, für Unternehmen vielleicht, aber ich meine, für Privatkunden kostet Windows 10 in Anführungsstrichen ja nichts, weil irgendwie alle kostenlos upgraden können und es auch immer noch können, obwohl diese Deadline ja irgendwie abgelaufen ist. Wenn du halt so ein Gerät neu kaufst, wo Windows 10 drauf ist, ich weiß nicht, wie viele paar Dollarschen sie da irgendwie von kriegen, aber ich meine, das Zeug, mit dem sie richtig Geld verdienen, ist halt dieses Office und Exchange und ja, noch so ein paar andere Tools da ringsrum. Ich meine, Windows 10 ist ja jetzt auch schon so ein Rolling Release, wo man auch immer irgendwie immer wieder auf Heise sieht, was wieder kaputt gegangen ist. Und ich echt denke, ist ja noch spannender als Arch Linux zu updaten hier. Da weiß man wenigstens, dass es kaputt gehen kann, ja. Die Leute, die Microsoft benutzen und ihre Updates im Hintergrund fahren und am nächsten Tag ihren Rechner anmachen und nichts geht mehr, die haben nicht gewusst, dass sie jetzt eine Rolling Release Distribution haben und es irgendwie jederzeit schief gehen könnte. Und die haben ja auch nicht, oder hast du auch kein Opt-out, du kannst auch nicht sagen, ah nee, heute installiere ich mal keine Updates. Du kriegst die einfach vollgebügelt, ja?
Jo.
Und so nach dem Motto, ja, stirb oder schluck oder stirb. Also es ist irgendwie,
oh Gott.
es ist halt keine Möglichkeit. Weißt du, mein Archilux, wenn ich halt sage, nö, es gefällt mir einfach so. Ich fasse es jetzt 4 Jahre lang nicht an. Es ist das Beste, was es jemals gab. Ich will auch nie wieder also, Update.
Dieser Tag ist der beste Rolling Release, den es jemals geben wird.
Ja?
Alle Versionen sind perfekt.
Genau.
Abgeschlossen. Fertige Software, ja. Betriebssystem.
Fertige genau. Software, das ist.
Dann kann ich das machen. Bei Windows 10 habe ich nicht diese Möglichkeit. Also, ich sehe das auch mit gemischten Gefühlen. Ich meine, ich könnte jetzt einfach sagen, ja, mein Gott, sollen sie halt Geld auf die Linux Foundation schmeißen? Ist ja auch gut, dann können die wenigstens irgendwas Sinnvolles damit anfangen. Ich weiß jetzt nicht, was für Rechte und Implikationen das hat, ob Microsoft da jetzt irgendwie bestimmte Mitbestimmungsrechte hat oder weniger oder mehr oder wie gesagt, solange sie nur Geld draufschmeißen und sich einfach eins freuen, dass sie sich jetzt auch Member of Linux Foundation nennen können, ist mir das vielleicht auch
egal. Das wäre ja völlig
normal. 10.000 ist ja auch nix.
Ja, ne, das ist ja Portokasse. Das,
das sind irgendwie
Kaffeekasse, nicht Portokasse.
10 Office-Lizenzen oder so und das ist quasi schon fertig.
Genau, eigentlich sollten sie extra Microsoft-Partner-Dings einführen.
Kasse. So,
Microsoft muss nicht nur 50.000, die müssen 3 Millionen zahlen. Oder
ja,
so.
Und zwar, weil die so böse waren damals.
Ja, genau.
nachträgliches Schmerzensgeld.
Genau.
Kasse.
Vielleicht sollte man das mal einführen.
Ich finde das...
Gut.
Okay. Sollen die machen.
Okay. Genau.
Oh Gott, wir sind fast fertig, oder?
Was sind die Side-Channels?
wir haben verschiedene Sachen. Wir haben zwei Side-Channel-News.
Ja.
Und zwar einmal...
Security.
Zweimal, genau, wir sind bei Security und wir haben Side-Channels. Side-Channels sind ja immer dieses ominöse, so, oh mein Gott, alle Sachen werden gehackt, wenn man nur daneben steht.
Wenn man nur zuhört, richtig zuhört.
Wenn man richtig zuhört. Und da haben wir zwei Side-Channel-Angriffe, nämlich einmal, dass im Public Wi-Fi, wenn du dein Passwort auf deinem Handy eingibst, das dann aus den Interferenzen, die dein Finger auf der Tastatur macht, quasi dein Passwort aus dem SSL-Stream rausgelesen werden kann. Und das ist einfach nur super abgefuckter Shit, ja.
Das ist, ja, das ist schon krass.
Und also das ist quasi das eine. Genau, und hier gibt es so ein bisschen Paper und quasi Beschreibung, wie das funktioniert und was man da quasi sehen kann und wie gut es funktioniert. Und es ist so ein bisschen so wie so CSI Cyber einfach, ja. Nur, dass es die Wahrheit ist, ja. Und eigentlich sind wir gefuckt, ja. Weil wenn du solche Side-Channels hast, dann hast du einfach so hart verloren, ja. Und das ist quasi dein Handy, was du benutzt, um dein Passwort einzugeben. Und dann können Leute daraus dein Passwort rausrechnen, obwohl alles verschlüsselt ist eigentlich. Einfach nur, weil du da rumstehst.
Was lernen wir daraus? Bleib einfach nicht stehen.
Ja. Niemals stehen bleiben.
Niemals stehen bleiben.
außer du bist zu Hause und willst dein WLAN schützen.
Genau.
Ich meine, da greift halt zwar jemand das Passwort ab, aber wenigstens ist das WLAN stabil. Also man kann ja nicht alles haben.
Nee, da muss man sich entscheiden. Das ja, ist vollkommen ja, richtig.
Genau.
Ganz klar. Genau, also was da vielleicht hilft, ist Aluhut.
Ja.
Auf dein Handy.
Aluhüte helfen immer.
Ja,
das ist nicht vielleicht.
Aluhüte für dein Handy.
Bitte genau. Stellt jetzt keine Aluhüte in Frage, denn sonst wären wir heute echt nicht mehr fertig.
Nein, die sind total gut.
Nee, Aluhüte verstärken wohl noch das Signal. Ist mehr so wie eine Antenne. Was nicht so gut ist, wenn du dich davor schützen willst. Aber das ist eine andere Sache. Wir wollten ja nicht drüber reden. der zweite Side-Channel ist, wenn du in eine Fabrik gehst mit deinem Handy, was irgendwie Malware drauf hat, und du das neben eine CNC-Maschine oder sowas legst, dann besteht die Möglichkeit, das, was die CNC-Maschine ausgemillt hat, quasi zurückzurechnen aus den Vibrationen und von Lautsprecher von.
Ach!
Scheiße, Bernd!
Ach, Quatsch!
Doch!
Ach!
Das klingt jetzt aber sehr nach einem Labor-Szenario.
Nein! Also
ich will den Real-World-Hack dazu sehen.
Also was die gesagt haben, CNC-Maschinen funktioniert wohl. Was aber besser funktioniert, ist 3D-Drucker. Und das kann man sich dann schon wieder vorstellen, weil 3D-Drucker haben relativ viele Einschränkungen, in denen sie sich nur bewegen können. Quasi nur die X-, Y- und Z-Achse. Und eine Achse fährt ja immer nur ein kleines Stück nach oben. Ja, und dieses Geräusch, dieses, was es nach oben ist, wenn es nach oben fährt, das kann man herausfinden quasi. Dann weißt du, okay, jetzt ist ein Schritt nach oben gegangen. Mhm. Und als zweite Einschränkung, die du hast, 3D-Drucker können immer nur auf die Fläche drucken, wo sie sich davor auch befunden haben, in dem Layer darunter. Und wenn du quasi dieses Layering hast, dann hast du nur einen ganz bestimmten Bereich, wo sich dieses Gerät überhaupt, wo es überhaupt fahren kann, basierend auf dem, wo es davor gefahren ist.
Ja.
Und das kann ich mir vorstellen. CNC-Maschinen finde ich auch schwierig. Aber 3D-Drucker quasi neben der Maschine gelassen und dann quasi aus den verschiedenen Vibrationen und aus den Geräuschen das zurückzurechnen, kann ich mir, so schlimm es sich anhört, vorstellen.
Meine Güte.
Ja, und das sind Zeitchannels, hey. Das ist.
Das sind harte Zeitchannels.
Und das Problem ist ja, das ist auch verkackt, also da kannst du auch nichts mehr machen. Das ist so Hardware, ja, und Hardware ist dann vorbei.
Ja. Einfach ja, da muss man wieder schirmen. Deswegen gibt es auf so Datenkabeln ja auch Schirmung.
Ja, genau. Da musst du alles schirmen. Alle Maschinen überall schirmen.
Ja, also die größte Schirmung, die wird ja gerade in Tschernobyl installiert.
Ja. Immer noch?
Ja.
Ja, die sind dabei. Die
soll dieses Jahr fertig werden, oder?
Die rollen das 10 Meter am Tag. Das ist nicht so schnell.
Ja. Also das fand ich auf jeden Fall krass. Und die haben quasi irgendwelche Tests gemacht und es funktioniert wohl. Und das ist alles.
Moment, die haben also versucht, dass tatsächlich, die sind zu irgendwem gegangen, der einen 3D-Drucker laufen hat und haben mal mitgeschnitten und genau. Haben dann daraus die Form rekonstruiert, die der gedruckt hat.
Genau, also die haben zwei Sachen irgendwie ausprobiert. Einmal so ein Stern, was quasi das Original ist und was sie dann zurückgerechnet haben und einmal, was so aussieht wie eine Kanone. Und das sieht echt erstaunlich nah an dem aus, was da auch rausgedruckt ist. Und das ist schon krass. Und natürlich ist es alles quasi natürlich erstmal ausprobiert, aber es gibt die Möglichkeit und man kann sich dagegen nicht mehr schützen und wir werden alle geowned. Dann Passwörter werden abgefangen übers freie WLAN, auch wenn du es selber benutzt, deine CNC-Maschinen und deine 3D-Drucker, alles, überall wirst du geowned.
Also
Post-Privacy.
Post-Privacy. Ja, genau, das waren die zwei Sachen und noch eine andere Security-News, dann sind wir nämlich mit den ganzen Security-Dingen fertig, beziehungsweise es gab noch viel mehr und alles total traurig.
Genau, nee, warte, genau, dann bleiben wir doch bei Security, so.
Genau,
mach mal weiter hier.
Genau, ich habe noch Black Nurse, was eine Vulnerability ist, eine.
Das klingt viel besser als Dirty Cow zum Beispiel. Also Black Nurse würde ich glatt nehmen.
Würde ich kaufen. Würde ich kaufen.
Ja. Erzähl genau. Mal, worum geht's da?
Also Black Nurse ist quasi ein Angriff, ein distributed bzw. ein Denial of Service Angriff von Maschinen
you down.
mit relativ wenig Upstream, andere Maschinen mit sehr viel Downstream down zu bringen, beziehungsweise die Route davor. Und dafür.
Also so eine Amplification-Attacke oder?
Nee, das ist eine ICMP Typ 3 Code 3 Attacke.
Gesundheit.
Also, genau, also es gibt ja ICMP Typ 8 ist Ping. Ja. Und da gab es ja relativ lange ICMP Ping Flood quasi, weil der Server mal antworten muss und sagen, ja, ich bin noch da.
Ja. Ja.
Und der
natürlich alles wegblocken, aber ja.
Genau. Genau, das ist quasi die eine Möglichkeit, die du dagegen hast. Aber du willst ja nicht immer ICMP wegblocken.
Nee.
Manchmal braucht man das ja also zum Beispiel für IPv6.
Ja, oh, bestimmte Typen brauchst du, ja.
Genau, und dann musst du dich quasi darum kümmern, was du wegblocken willst und was nicht. Und der Angriff basiert auf ICMP Typ 3, Code 3. Ja, steht hier in dem Text.
Ja, also habt ihr jetzt nicht alle die Seite auf und lest das.
Genau,
was ist ICMP Typ 3?
Ich muss jetzt nachgucken, es tut mir leid. Ich hab, Typ 3 ist Port Unreachable. Typ 3 ist Destination Unreachable und Port und, warte, was war seine? Typ 3 und das andere?
Code 3.
Code 3. Typ 3 ist Destination Unreachable. Typ 3 ist Port Unreachable. Und wenn du quasi einen Computer mit Typ 3, Code 3 voll spams, beziehungsweise den Router davor, dann geht der relativ schnell down. Und zwar sehr viele verschiedene Router, die dieses Paket bekommen, weil die dann quasi das irgendwo in ihrem State halten und dann quasi da, damit dann irgendwie irgendwas machen halt. Und dadurch, dass sie das sehr ineffizient machen, weil das nicht so oft passiert wahrscheinlich, kannst du da mit einer relativ geringen Bandbreite, so mit 15 bis 18 Megabit, einen Router mit einem Router mit einem Gigabit-Interface downbringen, einfach so. Also Cisco ASA, ganz viele andere Cisco, Sykes, Fortinet, genau. Und Palo Alto, Sonic Wall, also verschiedene Sachen, die haben wohl alle das Problem. Mhm. Und was nicht affected ist, ist IP-Tables und OpenBSD. Und
ach, Glück gehabt.
FreeBSD PF Center auch nicht, genau. Microsoft Firewalls auch nicht.
Na dann sind wir ja gerettet, weil es so viele Microsoft Firewalls auf der Welt gibt, die Microsoft Internet beherbergen.
Ich werde, es gibt mindestens einen, die das produktiv am Laufen haben. Bin mir so sicher. Ja. Irgendeiner hat so einen Windows 10 Router Firewall Server bei sich hingestellt.
Weil mehr eine in diesem Internet.
Ich bin mir ziemlich sicher. Jedenfalls,
MySpace gibt's nicht mehr, oder? MySpace war früher immer einer der größten Windows-Server-Anwender auf der Welt irgendwie.
Die auch Windows-Server-Router
Moment,
hatten?
MySpace gibt's nicht mehr, wirklich?
Ich weiß
die
es
Welt,
nicht.
Ist die Welt davon erlöst?
In Anführungsstrichen gibt's nicht mehr. Ach so, also ich habe seit Äonen nichts mehr davon gehört. Aber
ist aus der Relevanz-Bubble rausgefallen.
Ja. Also MySpace gibt's noch irgendwie, aber das sieht aus wie eine Newsseite oder so, ich weiß nicht genau.
Nicht myspace.de.
.com.
Achso. Ja, die waren auf jeden Fall früher immer so ein Microsoft-Server-Dingsy. Die haben doch irgendwie dann auch irgendwie am Microsoft, am TCP-Stack irgendwo rumgeschraubt, weil sie irgendwie sonst ihre Webseiten nicht mehr online halten konnten. Die waren irgendwie total die Microsoft-Hacker sozusagen. Und seitdem die weg sind, gibt es, glaube ich, keine Microsoft-Firewall mehr auf dieser Welt. Die irgendwie sinnvoll.
Ich glaube, eine.
Eine.
Okay. Ich bin mir sicher, es gibt noch eine irgendwo.
Okay, dann, liebe Internetgemeinde, sagt mir mal, welche Firewall.
Wenn ihr da was habt.
Nicht mal die Microsoft-Leute würden eine Microsoft Firewall verwenden, glaube ich.
Ich glaube auch nicht.
Ja, jetzt, wo sie in der Linux Foundation sind,
es geht dürfen sie auch. Genau, da gibt es nicht mehr so diesen inneren Konflikt. Wahrscheinlich sind die auch nur der Linux Foundation beigetreten, um ihrer eigenen Belegschaft diesen inneren Konflikt endlich absprechen zu können, um sie davon zu befreien.
Das finde ich gut.
Ihr dürft jetzt benutzen, was ihr wollt. Auch Linux.
Ihr dürft jetzt auch Linux installieren. In der virtuellen Maschine. Natürlich. Wir gehen nicht so weit. Braucht trotzdem noch alle Microsoft Windows 10.
Alle?
Ja, alle.
Alle.
Fast alle.
Einer hat sich widersetzt. Wer? Wo?
Ja.
Irgendeiner in Frankreich.
Irgendwer auf der Welt bestimmt.
Ja. Okay.
Ja.
Gut. Black Nurse. Ja. Pfui, pfui, bäbä, aber zum Glück haben wir alle IP-Tables und von daher.
Ihr könnt das bei euch ausprobieren und wenn eure Router down geht, dann wisst ihr ja, dass ihr geowned werdet.
Okay. Ja, und das aber auch manchmal nicht nur mit Black Nurses, sondern auch allein schon, weil euer Router Schlüssel in sich trägt, die er nicht tragen sollte.
Uiuiuiui.
Ja. AVM ist da so ein Fauxpas passiert, wo wir es vorhin schon von Fritzboxen hatten.
Ja.
Sie haben in die Fritzboxen leider die geheimen Schlüssel für die Kabelnetzwerkzugänge gepackt. Genau. Also die sind dann natürlich
Kabel-Fritzboxen.
Ja, das sind Kabel-Fritzboxen gewesen. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass ihnen das passiert ist. Und das ist natürlich irgendwie Leuten aufgefallen, die sich zum Hobby gemacht haben, so Firmwares zu analysieren. Das Unangenehme daran ist, dass die Schlüssel es ermöglichen, dass man sich an einem Kabelnetzwerk anmeldet mit einem Gerät und man braucht diesen Schlüssel dann dafür, um zu sagen, dass dieses Gerät auch das ist, wofür es sich ausgibt. Da man, wenn man den geheimen Schlüssel hat, beliebige Zertifikate ausstellen kann, an so einem Endgerät MAC-Adressen beliebig drehen kann, kann man damit dann letztendlich behaupten, man wäre ein Benutzer, der man natürlich nicht ist. Also sprich, ich könnte die MAC-Adresse von meinem Nachbar faken, mir auf meiner Fritzbox ein passendes Endgerät-Zertifikat dazu erstellen und signieren und mich damit im Netz anmelden und dann auf Kosten, ja gut, die meisten haben Flatrates, Kosten sind vielleicht noch nicht das Problem, aber auch auf Nachvollziehbarkeit, sprich, da sind wir wieder bei der Content-Mafia, dem Account meines Nachbarn surfen. Und
nicht schlecht.
das Spannende dabei ist, dass es schon wirklich gefühlt sehr lange aktiv ist und AVM die Zertifikate bis jetzt aber nicht endgültig revoken konnte, weil das alle Fritzboxen, die das Update-Signal bis jetzt nicht empfangen haben, also sprich, wo noch niemand auf Update geklickt hat.
Naja, die Updates werden ja von den Kabelherstellern, Kabelbetreibern eingespielt. Das ist
wenn das Cable Network Managed Boxes sind. Es gibt ja aber auch die Modems, die nicht
ja,
sind.
Hallo? Das Problem ist mittlerweile, seit ein paar Wochen gibt es die.
Da?
Ja.
Da.
Hörst du uns
passiert?
Noch? Felix?
Felix hört uns nicht mehr. Tja, have you tried turning off and on again?
Oh Gott, ich bin da.
Hörst du uns, Felix?
Genau.
Ja.
Genau. Die meisten Boxen sind ja managed. Also selber kannst du dir erst seit ein paar Wochen in Deutschland eine eigene Box kaufen. Und dran
bei Kabel
schließen.
Auch?
Ja. Yeah.
Okay. Okay. Ja, und das Grundproblem ist aber eben auch, dass wenn sie die Zertifikate einfach revoken würden, würden halt alle die Updates noch nicht mitbekommen haben.
Nicht mehr funktionieren.
Also die auch abgeschaltet waren und so, nicht mehr funktionieren auf einen Schlag. Und davor hatten sie halt bis jetzt mehr Angst, als offensichtlich Missbrauch damit betrieben wurde.
Ja.
Vielleicht hat es niemand interessiert. Also ich meine, der Angriff ist jetzt auch wieder so ein bisschen theoretisch. Weil wenn du das machst von deinem Nachbarn, dann fällt es irgendwann auf, ja, weil dann hast du auf einmal irgendwelche Konflikte im Netzwerk und irgendwie geht irgendwas kaputt halt, wie wenn du zwei MAC-Adressen halt im gleichen Netzwerk hast.
Mhm.
Und das ist immer eine blöde Sache und das fällt auf und dann kommen Leute vorbei und suchen halt nach dem Problem und
dann soll das halt nicht mehr online sein, wie früher.
Soll das halt nicht mehr online sein.
Ah, wieder früher die Piratensender, musst du einfach schnell wieder weg sein.
Genau, einfach schnell wegrennen von deinem Nachbarn. Oder?
Bevor die Bundesnetzagentur oder wie die auch immer damals hieß, vor Ort war.
Ja, die gibt es immer noch übrigens. Und die können vorbeikommen und dich punchen.
Ja, wenn du zu stark sendest.
Genau. Dann
sagen die, boah, du hast deinen WLAN 5 GHz so weit hochgedreht. Wir punchen dich hier.
Du hast auf 11 gedreht, ist nicht okay.
Ja, okay. Ja. Also, ja. Wer eine Kabel-Fritzbox hat, updatet mal und hofft mal, dass sie es vielleicht irgendwann in den Griff kriegen. Blöde Geschichte, ist halt passiert, ist nicht mehr zu ändern. was?
Kann man nichts machen.
Genau, genauso lustig ist die Enter-Taste, wie viele Sekunden muss man sie halten?
70 Sekunden.
70 Sekunden zu halten, bis irgendein Buffer überläuft und dir eine Rutsche gibt.
Ja, um ein verschlüsseltes Linux-Notebook zu entern, musst du die Enter-Taste drücken.
Aber
wer hätte das gedacht?
Ja.
Aber also das fand ich nicht so spektakulär, weil du hast dann immer noch nicht die Festplatte entschlüsselt. Und dann du kannst auch davor vom USB-Stick booten.
Ja, aber
hast
vielleicht
den gleichen Effekt.
USB-Booten verboten in the BIOS. Und wenn, also das ist der einzige sinnvolle Sache, man darf halt nicht von USB oder von einem externen Device booten. Der Rechner ist verschlüsselt, um dann an eine Rootshell zu kommen, kannst du einfach 70 Sekunden, 90 Sekunden Enter
kannst
drücken.
Kannst du nicht einfach die Festplatte rausziehen und eine andere reinstopfen und dann von der booten ins RAM-Disk rein?
Ja, ich meine, das ist echt, wenn du Hardware-Zugriff auf irgendwas hast, kannst du eigentlich immer alles kaputt machen, ja.
Ja, aber das ist ja, eine Enter-Taste ist ja wohl ein Hardware-Zugriff, oder?
Ja,
sag ich. Von daher ist verloren quasi, also du hast grundsätzlich verloren.
Die Angriffe sind relativ begrenzt und sicher wird sich das schnell beheben lassen, so mit dem nächsten Linux-Update dann. Aber ja, ist trotzdem eine etwas peinliche Geschichte.
Außer du bist halt immer noch auf deiner Arch-Linux-Version, die du sehr gut fandest.
Ja.
Dann bekommst du das Update natürlich nicht mehr.
Ja.
Arch-Linux-Stable.
Oh, das klingt spannend.
Ja. Hallo. Letzte Stable-Version. Ja, sehr gut.
Gut, als vielleicht noch als Kontrapunkt zu der eingehenden News, dass Microsoft der Linux Foundation beigetreten ist, haben sie ja über einen verlängerten Arm jetzt auch direkt eingekippt, dass es da eine Gegenbewegung gibt, in dem in München dazu geraten wurde, die Linux-Initiative zurückzufahren.
Ja, und also wieder aus Linux wieder Windows zu machen.
Ja. Und der Punkt, warum ich das so formuliert habe mit dem verlängerten Namen, ist, dass dazu geraten wurde von einer Beratungsgesellschaft mit einem sehr großen Namen. Accenture hat dazu geraten. Und wenn man so die Verbindungen von Accenture und Microsoft betrachtet und vielleicht schon mal mit Accenture-Beratern zusammengearbeitet hat, dann kann man vielleicht auch recht schnell einordnen, woher da der Wind weht.
Ja.
Ich glaube sicherlich nicht aufgrund von sachlichen Argumenten.
Nee.
Naja, sie haben versucht schon sachlich ihre Argumente zu argumentieren, haben halt mit falschen Zahlen gerechnet. Das kann ja mal passieren.
Das kann ja mal passieren, ja.
Genau.
Wenn man also natürlich eine These hat und die belegen will, dann funktioniert das.
Ja, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Also wenn du, wenn deine Aufgabe ist, hey bitte, macht uns jetzt mal so ein Gutachten, dass es auf jeden Fall rauskommt, dass Windows viel, viel besser ist als Linux, dann kann man das so drehen, dass das funktioniert, ja, weil man findet immer was, was nicht gut ist. Und ich meine, dass viele Angestellte bei großen Städten nicht mit ihrem Client zufrieden sind, kann ich mir jetzt einfach mal so per se vorstellen, ja, sitzt mal in irgendeiner Behörde, wahrscheinlich hat jeder über seinen Rechner irgendwas zu schimpfen, über das SAP, was irgendwie da nicht funktioniert, über die Schnittstelle XY, die hier nicht funktioniert und dass ihm keiner hilft bei Problemen, bla, da kannst du in jede Amtsstube in Deutschland gehen und jeder wird irgendwo was zu meckern haben. Wenn man diese ganzen Sachen zusammennimmt und dann irgendwie auf die Idee kommt, jetzt liegt alles nur an Linux, ihr müsstet jetzt einfach auf Windows wechseln, da wäre alles viel besser, da hat man, glaube ich, einen ziemlich an der Waffel.
Ja, vor allem hat man da soziologisch nicht verstanden, dass die Leute nicht über ihre Rechner rechnen, sag ich, meckern.
Über ihre Rechner rechnen. 2 plus 4 macht.
Danke, Google.
Ja, genau. Also Accenture hat irgendwie auch ein Gemeinschaftsprojekt mit Microsoft, wo sie irgendwie Microsoft-Produkte direkt verkaufen wollen und richtig viel Geld damit machen wollen. Das ist natürlich schon mal total gut, sich da so eine Firma anzulachen, die da einem das Gutachten schreibt. Dann natürlich, also die Objektivität kann man jetzt bezweifeln. Dann kann man natürlich sagen, die haben jetzt gesagt, es gibt in München immer noch so ein paar alte Clients, die irgendwie mit alten Fachverfahren auf Windows setzen müssen und deswegen könnte man die ja updaten. Das ist totaler Schwachsinn, weil diese alten Fachverfahren werden garantiert nicht auf Windows 10 funktionieren, ohne dass man sie anpasst. Dann könnte man sie auch direkt auf Linux anpassen. Das ist totaler Bullshit, das gegenrechnen zu wollen. Und dann, ich verstehe es sowieso nicht, warum nicht 80-90% dieser ganzen Sachen schon im Web funktioniert. Also ich meine, wenn man jetzt 10 Jahre Zeit hatte, irgendwie seine Verfahren umzustellen, warum funktioniert nicht alles im Web und es ist fast egal, mit welchem Client du darauf zugreifst. Wenn du dann immer noch Sachen hast, die irgendwie 15 Jahre alt sind, auf Windows 2000 funktionieren, ausschließlich mit VB-Skript-Version funktionieren, dann läuft da sowieso was schief.
Ja, ich glaube, das, was da schiefläuft, ist Politik.
Ja.
Aber
ja, und
um Politik ein bisschen in Schutz zu nehmen, Enterprise ist ja nicht viel besser.
Doch, Eclipse ist total gut.
Genau. Sehr, sehr gut.
Ja, nee, also wie gesagt, da hätte man die Sachen einfach mal schon alle im Web umstellen sollen und dann wäre es halt völlig egal, mit welchem Webbrowser du da drauf zugreifst und die Sachen ausfüllst. Wenn da irgendeine SAP-Anwendung mit irgendwas anderem nicht funktioniert und deswegen noch immer noch ein Windows 2000 irgendwo eingesetzt werden muss mit irgendwie Office 95 oder sowas, dann wird das auch nicht mit einem Windows 10 funktionieren, egal wie gut doch das in der Theorie klingt, ja, dass man ja doch bitte einen Client wieder auf Windows aufbauen sollte. Ich bin der Meinung, es sollte fast keine Rolle spielen, welcher Desktop da eingesetzt wird. Dann sollte man halt den billigeren nehmen und das ist halt tatsächlich Linux, wenn man das Know-how da schon sowieso aufgebaut hat.
Eben, und wenn man individuelle Entwicklung macht, dann kann man auch plattformunabhängige Frontend-Technologien benutzen.
Ja.
Das ist schon richtig. Man muss es nur richtig machen und das ist mit den politischen Einflüssen, die in großen Organisationen, ob es jetzt Städte oder Firmen sind, vorhanden sind und das Tauziehen, was da stattfindet, da ist es dann einfach nicht mehr so einfach. Das Problem ist nie Technologie, das Problem ist Politik.
Ja, und wie gesagt, und natürlich dann natürlich auch die Menschen, die halt Probleme, die sie jetzt mit der IT haben, dann auf Linux projizieren, obwohl das halt damit gar nichts zu tun hat, sondern mit den Prozessen viel weiter dahinter.
Ja.
Die dann eventuell auch abhängen von der Politik, die vielleicht nicht genug Stellen geschaffen hat, um die Probleme zu lösen. Dann hat ja die Firma hier Accenture auch rausgefunden, irgendwie, dass ein Problem ist, dass es irgendwie drei verschiedene Firmen gibt, die Linux betreuen und oder die IT da betreuen. Und dass das, da haben sie zumindest mal vorgeschlagen, das zu vereinheitlichen. Schon mal ein guter Punkt, ja. Könnte man auch machen, ohne gleich den Client zu wechseln, der roundabout irgendwie 20 Millionen kosten soll. Und das kannst du mir eh nicht erzählen, weil du kannst den Leuten nicht einfach ein Windows 10 hinknallen und ein neues Office.
Doch, mit Office geht das. Und mit Windows, mit Microsoft-Produkten geht das schon immer. Die sind ja, so klar. Selbstverständlich.
Ja, die sind total alle selbstverständlich. Und wenn, also wie gesagt, ich saß letztens vor dem Windows 10, ich habe in Nerft aufgegeben, ich habe gesagt, ich finde nichts mehr, ist mir jetzt alles egal, ich bin zu alt.
Ja, du bist aber auch schon zu alt, das
genau.
Wollte ich gerade sagen.
Genau, ich bin jetzt zu alt für Windows 10. Ja, ich habe lange genug Windows verwendet, schon jetzt jahrelang nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich kann hier kein Alt-F2 drücken und was eingeben, ich krieg's nicht mehr hin. Lass mich alle in Ruhe. Ich finde die Kommandozeile nicht. Ich komme nicht klar. Jetzt könnte man sagen, ja, gib's doch da unten in Cortana ein, aber dieser PC hatte kein Cortana und selbst dann hätte Cortana mich wahrscheinlich auch nicht verstanden, weil wir reden nicht dieselbe Sprache. War halt einfach nicht möglich. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht, ich habe keine Ahnung, lasst mich in Ruhe. Deswegen, nee, würde nicht funktionieren. Die Leute müssten auch umlernen und würden wahrscheinlich genau dieselben Probleme haben, wenn die vorher Windows, XP gewöhnt waren, dann ja auf Linux jetzt lange Zeit gearbeitet haben und, weiß ich nicht, was war Windows Office 2003 oder 2008, irgendwann haben sie doch dann auf diese Ribbons umgestellt. Also jedenfalls, ja. Wenn du die alle Sachen nicht gewöhnt bist, kann mir keiner erzählen, dass das nicht nochmal 20 Millionen kostet, um die Leute da zu schulen und darauf, da kommen die auch nicht klar mit. Das ist, nee. ist völlig, völlig utopisch und das ist da nicht eingepreist und das ist halt die Schweinerei, finde ich. Wenn sie das alles mit schön aufgeschlüsselt hätten, ja, pass auf.
Nee, da soll was rauskommen und das muss halt rauskommen.
Ja, genau, dann sind die Zahlen halt geschönt und dann finde ich das eine Frechheit, so einen Bericht zu veröffentlichen und den auch noch sinnvoll zu diskutieren, weil da stimmt es vorne und hinten nicht. Tja. So, meine Meinung dazu.
Und am Ende kriegen sie doch Windows 10.
Ja, genau.
Verdammte Politik.
Und dann kannst du wieder einen Bericht schreiben, der halt genau zu dem Ergebnis kommt, wenn wir jetzt gleich direkt wieder auf Linux umstellen, würde zwar auch nochmal 20 Millionen kosten, aber
am
immerhin
dann
noch 40 Millionen weniger als alles andere.
Und da sind wir bei dem Punkt, um den es bei deutscher Politik geht. Es geht überhaupt gar nicht darum, das Bessere zu erreichen, sondern es geht darum, maximale Wirtschaftsförderung zu erreichen. Und deswegen ist so hin und her wechseln eigentlich ganz schön effizient.
Eigentlich ist das gut, ja. Eigentlich ist das was Gutes für die Wirtschaft.
Genau.
Ja.
Und gleichzeitig schult man auch noch sein Personal, was dann, wenn es woanders hingeht, dann gleich sagen kann, ich kann mit Linux und Windows umgehen.
So. Perfekt.
Total gut, ne?
Kann Manpages lesen. Dann haben sie gewonnen einfach.
Aber nur, wenn die Manpages überhaupt installiert sind, sonst kann ich die nämlich nicht lesen.
Das ist korrekt.
Okay. So.
Sind wir fast durch, oder? Ist ja
haben wir auch darüber geheult, dass wenn man jemanden braucht, der einem das Gutachten schreibt, was man haben will, dann geht man einfach zu Accenture. Ja, genau. Dann Lesefu.
Laser.
Ist zwar auch schon eine Weile her, aber in Informatik aktuell. Kam mal so ein Bericht, mal
das ist schon ein bisschen her, aber es ist in der Informatik aktuell, finde ich sehr, sehr gut.
Genau, da ist der Monty mit seinen zwei Töchtern Mai und Maria und deswegen gibt es ja auch MariaDB und MySQL. Jedenfalls kann man sich mal so den Vergleich.
Der heißt wirklich Mai?
Ja, natürlich. Klar, deswegen heißt es MySQL. Oh, ja, nice. Wenn man so ein Schwede ist, kann man seine Töchter anders nennen.
Und die alles nennen.
Ja.
Mich würde ja echt mal interessieren, wie die sich in der Schule nennen lassen.
Ja.
Also,
die,
was
die
ihre
Frage,
Spitznamen
die
sind.
Ja. SQL und DB.
Ja, die Frage ist halt denn der Typ von MongoDB? Ist das gleiche? Ich hoffe nicht.
Nee,
nein, das war natürlich unter der Gürtellinie.
Ja.
Wir haben jetzt auch spät genug. Jetzt darf man das.
Hau Glück gehabt. Stimmt.
Wir senden immer nach 22 Uhr. Egal wie spät es ist per se immer nach 22 Uhr.
Eindeutig.
Außerdem sind wir sowieso in Volgograd, da darf man alles. Man darf,
da darf man alles.
Man darf bloß nicht zu reich sein und sich beim Annehmen von Spenden irgendwie überwachen lassen, weil dann kommt man irgendwie, die haben doch jetzt auch wieder so einen Oligarchen oder Minister oder irgend sowas haben sie doch, fanden sie jetzt nicht mehr so lustig und haben ihn dann weggesperrt.
Nicht lustig.
Du nicht. Da, du hast 1,2 Rubel angenommen.
Wie ist es eigentlich mit unseren Download-Servern? Die kann man auch erst ab 22 Uhr anfragen, oder?
Ja, ja, es ist immer 22 Uhr. Wenn du die anfragst, ist automatisch 22 Uhr.
Die sind global verteilt und nur der, wo schon 22 Uhr ist, antwortet.
Genau. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Korrekt, so machen
alles
wir
mit
das.
Kubernetes global verteilt.
Ja.
Bam. Ja, das ist ein Globe-Spanning-Cluster aus Nodes.
Ja.
Und dann der Load Balancer ist so konfiguriert, dass der nur die Maschinen anspricht.
Die richtigen immer anspricht, ja.
Laufen, ja.
Das ist korrekt.
Genau. Dann kannst du sagen, wir halten uns an jede Besprengung. Es ist der auf dem Server ist definitiv nach 22 Uhr.
Ja. Wir sind safe.
Hat einer vergessen, die Uhr umzustellen, aber. Reicht das, wenn die Uhr falsch geht und der Server dann versehentlich quasi immer denkt, dass 22 Uhr ist? Reicht es?
Egal, kommen wir nochmal kurz
da
zu dem,
du jetzt
zu
deinen Anwalt
Lazy Fu. Also da geht es um MariaDB und MySQL im Vergleich, was halt jetzt bei MariaDB eventuell schon besser geworden ist und dass die sich halt auch, sind ja jetzt auch schon, MariaDB ist ja ein Fork von MySQL, mittlerweile ist MariaDB ja auch in fast allen großen Linux-Distributionen irgendwie der Standard. Also ich glaube, ich kenne fast gar keine mehr, die irgendwie dir ein MySQL installiert, wenn du sagst, apt-get install MySQL Server, kriegst du meistens MariaDB, hast du irgendwie keine andere Chance mehr. Und sie haben sich natürlich auch schon ein bisschen auseinanderentwickelt und das beschreibt der Artikel so, ja, auch.
Hm.
Wie das
okay.
passiert ist und sowieso und überhaupt.
Und das ist schön zu lesen?
Das ist schön zu lesen, genau, deswegen ist es Lesefo.
Oh, auch okay.
Und hilft es dabei zu entscheiden, ob ich denn jetzt lieber weiter MySQL benutze oder auf MariaDB gehe?
Ja, auch, weil wie gesagt, MariaDB ist halt eine Weiterentwicklung von MySQL und Oracle hat sich ja jetzt in letzter Zeit nicht, also ich meine, die haben ja auch andere Interessen, MariaDB hat sich da schon extrem weiterentwickelt, gerade so beim Sachen auch, wenn du ein Cluster und sowas hast, ziemlich viele Features aufgebaut und ja, ich würde sagen, heute wenn du MySQL haben willst, nimmst du MariaDB.
Ja. Also wenn ihr unbedingt MySQL noch haben wollt, dann könnt ihr das bei Nixos nachinstallieren. Ne? Da gibt es nämlich MySQL 5.5 und 5.7 einfach nebeneinander. Und MariaDB 10.1.17 natürlich.
Aber da ja niemand Nixos verwendet und niemand MySQL-Server mehr haben will, erledigt sich die Frage. Dann auch schon ein bisschen älter, aber ist durch meine Timeline gespült worden, weil es hier Amazing Maps getwittert hat. Ihr kennt Amazing Maps, oder?
Total, Amazing Maps, best Maps.
Total lustiger Twitter-Account, der immer wieder tolle Maps twittert. Und da bin ich auf diesen Artikel von der Washington Post gestoßen, die auf Basis von Studien von irgendeinem Europäer, ich glaube einem Universität von Vienna, also Wien, Österreich, ein Doktor, der seinen Doktor darüber gemacht hat, über wie schnell man von einem Ort in Europa in einem Tag mit dem Zug reisen kann. Also dann hat so Grafiken gebaut, wird halt von Brüssel, wo man von Brüssel überall innerhalb von einem Tag in Europa überall hinkommt oder von Frankfurt oder von Warschau aus oder von Prag aus oder halt von etwas schlechter ausgerüsteten Regionen wie Tallinn, Riga, Zagreb kommt man übrigens auch total weit. Ich bin ja auch mit dem Zug letztens nach Zagreb gefahren. Kann man machen. Funktioniert.
Kann man machen.
Ja. Hat tatsächlich auch einen, also von Stutt-Volgograd nach Zagreb braucht man auch fast den ganzen Tag. Aber funktioniert. Man fährt durchs schöne Österreich, was man ja dann auch und durch andere und hat komischerweise auch Grenzkontrollen, obwohl man diese EU nicht verlassen hat. Das war ein bisschen strange, ja, dass da plötzlich Leute in den Zug einsteigen und dann ständig Ausweise sehen wollen. Du denkst, hä? Du bist doch immer noch in Schengen und du bist doch noch immer noch in EU und was wollt ihr eigentlich alle? Hier ist mir egal, macht halt mal. Ja, und da kann man, genau, kann man sich mal durchlesen und schön sehen, wo man einsteigen sollte, um maximal weit zu kommen.
Sehr schön.
Nice.
Zugreisen ist sowieso total toll. Und demnächst reise ich mit Locomore. Ja.
Was für ein Ding?
Locomore.
Was ist das?
Kennen Sie nicht Locomore? Ist ein neues Fernverkehrsunternehmen. Muss man hier gleich mal placken. Ich habe die mit so ähnlich gekickstartet. Ich meine, heutzutage muss man ja alles kickstarten, sozusagen. Ich meine, war auf Start Next, aber im Endeffekt ist es ja genau dasselbe. Und die fangen jetzt an, Tickets zu verkaufen, fahren ab 14. Dezember los, immer von Stuttgart nach Berlin. Und morgens ein Zug hin, nachmittags, also von Stuttgart nach Berlin ein Zug hin und dann nachmittags 13 Uhr oder 14 Uhr irgendwas ein Zug wieder von Berlin nach Stuttgart zurück. Und ja, haben so Themenwagen, ganz interessant.
Warum sollte ich das mit Locomore machen?
Weil es billiger ist, weil es schnell ist, weil sie ökologisch und fair sind, weil sie bei der GLS-Bank ihr Konto haben, weil sie Ökostrom benutzen, weil sie Themenaccounts haben, weil sie sagen, sie haben WLAN. Ich werde das demnächst alles testen, ob das dann auch funktioniert. Sie haben halt alte Reisewagen genommen und haben die innen wieder schön neu gemacht. Und wie gesagt, du hast irgendwie so ein, Bereiche, wo du die halt die für Business Leute mit Laptop und Tippen und so sind, hast Leute oder ein Bereich, wo eher für Kinder ist und dann ein Bereich, wo eher die Leute für Lesen und so sind. Was hast du noch? Ja, Themenbereiche, Englisch, Themen zum Beispiel Englisch, Literatur, Sport, die sollen irgendwie von Zeit zu Zeit auch wechseln. Man kann irgendwie Vorschläge machen, was in so einem Themenwagen dann passieren sollte. Ich bin gespannt, was das werden soll. Ja.
Und wie schnell fährt der? Von
normal. Die haben einen eigenen Zug, ja?
Die haben einen eigenen Zug, ja. Genau. Okay. Also ich glaube, die Lok ist dann nur geleased oder sowas, aber ich glaube, die Wagen haben sie gekauft und neu innen drin gemacht und der fährt ganz normal 200 Stundenkilometer und ja, ist halt billiger als die Bahn, also so billiger als die Bahn ist jetzt auch nicht relativ schwierig, weil du irgendwie ein normales Bahnticket von Stuttgart nach Berlin kostet irgendwie 130 Euro oder sowas.
Das ist relativ
teuer. Ja, selbst wenn die Bahncard 50 hast, sind es irgendwie immer noch 60, 65 Euro, immer noch teuer. Jetzt die Tickets sind eher so in dem Bereich für die komplette Strecke 30 ungefähr, 30, 32
also
Euro habe ich jetzt bezahlt.
22.
Ja. Ja, 22 ist
zu
natürlich.
Dem, zu dem Preis, also 60 für die Zeit und die Strecke, es ist viel Geld und es läppert sich, wenn man das regelmäßig machen muss, ja, aber es ist nicht teuer. Also wenn man sich überlegt, wie billig damit eigentlich Reisen und diese Distanzen überbrücken geworden ist. Reisen ist ein Luxusgut. Reisen ist wichtig für unsere Volkswirtschaft, das will ich gar nicht bestreiten. Und es wäre natürlich besser, wenn das günstiger für alle zu haben wäre. Aber ich finde jetzt für die, für 700 Kilometer quer durch die Republik, 60 Euro in, weiß ich nicht, wie lange der nach Berlin braucht, jetzt auch nicht so viel zu teuer.
Ja. Also ich meine, sie sparen sich zumindest mal Frankfurt Hauptbahnhof. Sie fahren nur Frankfurt Süd an. Damit sparst du, nach Frankfurt Hauptbahnhof reinzufahren und wieder rauszufahren. Ich glaube, das spart knapp eine halbe Stunde oder sowas.
Ja, schon.
Zumindest, ja, und die ist, glaube ich, nicht so viel länger. Also wie gesagt, ich werde es demnächst mal, ich habe jetzt die ersten Tickets gebucht.
Dann kannst du mal berichten.
Und kann dann berichten, wenn ich damit gefahren bin, ob die alles halten, was sie versprechen. Ich fand es auf jeden Fall nett, dass es mal was ist, was man in Anführungsstrichen kickstarten konnte. Also ich habe jetzt 6 Tickets sowieso schon mal. Ich kann jetzt 6 Mal mit dem Zug fahren. Hatte ich damals halt schon eingekauft, mich. Es gab sogar die Möglichkeit, irgendwie dich so einzukaufen, dass du dein Leben lang kostenlos mit dem Zug fahren kannst. Aber da ich jetzt noch nicht weiß, ob der länger als ein Jahr durchhält, das müssen wir erstmal gucken. Also das muss.
Aber das sieht ja auf jeden Fall ganz lustig aus.
Ja. Also ich, wer eh auf der Strecke unterwegs ist, die wollen ihr Streckennetz dann eher noch ausbauen. Aber wer, weiß ich nicht, Vaihingen, Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Hanau, Fulda, Kassel, Göttingen, Hannover, Wolfsburg oder Berlin wohnt und Zug fahren möchte. Wie gesagt, fährt halt nur einer hin, einer zurück. Erstmal. aber auch eine Möglichkeit, wenn man eh keine günstigen Tickets mehr für die Bahn kriegt, vielleicht dann mal bei Locomore vorbeigucken und ja, picke ich jetzt hiermit mal sozusagen.
Coole Sache.
Gut, ist jetzt zwar kein Lesefuhr, aber wir waren gerade in der Kategorie Lesefuhr.
Schön.
Ja, Bahnfahren, mehr Bahnfahren. Mhm.
Mache ich morgen wieder.
Sehr, sehr gut.
Dann Mimimi. Mimimi, heul ich mal kurz. Multicast-Routing stinkt.
Was? Wieso sagst du was?
Multicast in einem Netz funktioniert immer sehr gut. Sobald du einen Multicast von einem Netz in ein anderes transportieren willst, brauchst du ja irgendwie eine Möglichkeit, das zu routen. Also entweder machst du statisches Routing, sagst halt, okay, abonnier mir bitte diese Multicast-Geschichte und transportier die in irgendwie ein anderes Netz. Oder guck doch mal, find doch mal raus, wenn da so Multicast kommt, mach das doch mal noch so in so ein anderes Netz alles von A nach B. Da gibt es unterschiedliche Projekte, die das machen. PIMD, eins der bekanntesten, die zum Beispiel auf Linux laufen. Und wir hatten ja unsere Firewall gewechselt. Ich habe da ja schon ein paar Mal rumgemimimit, wie letztens das Kernel-Update und dann FTP irgendwie nicht mehr funktioniert. Multicast funktioniert seit neuestem auch nicht mehr so richtig. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum. Ja, wir haben jetzt ein Debian Jesse. Mit PIMD ging es gerade gar nicht. Mit SMC-Root, was halt ein statisches Multicast-Routing ist, funktioniert so 10 Minuten gut. Und danach plötzlich auch nicht mehr. Und jetzt bin ich irgendwie am Debuggen, was und so, warum.
Was multicastet ihr denn im Netz?
Es werden Rechner geklont.
Aha, okay. Ja.
Genau, mit FOG. Ist so ein Open-Source-Cloning-Tool. Ja, und es funktioniert halt, solange es in dem gleichen Netz ist, super. Aber sobald du in das andere Netz gehst, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich stelle halt einen Multicast-Fox-Server, Cloning-Server in jedes Netz einzeln, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Es müsste eigentlich gehen, und es ging früher auch, dieses Multicast zu routen über die Firewall, und jetzt klappt es nicht mehr, und ich bin noch ein bisschen am rumdebuggen, warum es nicht mehr so richtig klappt. Ist jedenfalls mein Mimimi, weil das sollte funktionieren.
Macht ja, aber nicht.
Multicast ist eigentlich schon jetzt irgendwie abgehangen, ja. Ist schon irgendwie, interessiert auch schon keinen mehr, diese Projekte. haben auch schon irgendwie seit Ewigkeiten keine Releases mehr rausgebracht, sondern im Motto, er tut halt, aber tut halt nicht. Ja. Multicast-Routing, Mimimi, scheiß drauf. So, dann Hand auflegen auf Panzertape, mit Panzertape.
Das mussten wir noch einmal in der Sendung sagen.
Darf ich meine linke Hand jetzt wieder bewegen?
Nein.
Nein, nein. Also,
lass sie liegen. Nicht, also
der Mark,
nicht.
Der Markus brummt hier, wenn er seine Hand nicht auf seinen Laptop aufgelegt hat. Und deswegen sollte er sie mit Panzertape festkleben.
Also, geh morgen mit Panzertape auf dem MacBook ins Büro.
Ja, das ist gut. Und wenn dich Leute fragen, warum, dann sagst du, damit du nicht brummst.
Ja. Ich brumme, wenn das nicht da ist.
Ja, genau, das war mein Mimimi übrigens. Ich wollte das mal angesprochen haben.
Ach so.
Brummen bloß mit deinem MacBook, bloß weil das aus Stahlbeton besteht, finde ich nicht gut.
Stahlbeton. Gut, okay, kommen wir dann zu den Picks. Ich habe ja meinen Pick gerade schon so halb untergebracht.
Ja, du kannst ihn nach unten ziehen. Obwohl, nee, geht jetzt nicht mehr.
Nee.
Okay, da oben. Okay, mein Pick ist U-Matrix.
Gesundheit.
Und das ist, Leute kennen vielleicht noch, wie heißt das nochmal, Script-Block, nee, wie heißt das nochmal? Dieses JavaScript-Block-Add-on. Wie heißt das?
No-Jazz.
No-Script.
Ah.
No-Jazz. Nicht No-Jazz. No-Script. Node.js ist was anderes. Jedenfalls NoScript. Und dieses Add-on war immer irgendwie weird und komisch, hat nicht so richtig gut funktioniert. Wenn du irgendwo raufgegangen bist, hat immer nichts funktioniert. Und U-Matrix ist quasi die Erweiterung beziehungsweise NoScript in gut gemacht. Du hast dort nämlich quasi die Möglichkeit, wenn du das installiert hast, hast du eine Matrix von Funktionen und Webseiten. Und zum Beispiel eine Funktion ist iframes einblenden. Eine andere Funktion ist JavaScript eine andere Funktion als XHR, also Cross-Site-Scripting-Zeugs. Und man kann die für jede Webseite einzeln aktivieren und deaktivieren. Und das in so einer Matrix. Du kannst auch sagen, okay, die ganze Webseite jetzt whitelisten. Und es funktioniert ziemlich gut. Und wenn man so ein bisschen frustriert ist von NoScript, aber trotzdem irgendwie dieses JavaScript-Zeug nicht immer haben will, dann ist das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. Und genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist sehr gut.
Okay.
Cool.
Dann Privacy Badger.
Privacy Badger. Was kann der?
Achso, den hat Schmidtlauch da reingeschrieben.
Ja gut, dann erzähl mal was über den Privacy Badger.
Mensch, was weiß ich, ist von der Electronic Frontier Foundation, EFF, ist so ein lustiges Ding.
Nee, es ist quasi ein Skript. Ist
auch so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, oder?
Ja, gibt's nur
Firefox
dass es,
und Opera.
Nur, dass es spionierende Ads und Tracker blockt. Also es ist so ein bisschen so wie, da gab es noch ein paar andere.
Ist so ein bisschen
Ghost
wie,
3? Ghost ja, 3.
Also ein bisschen wie U-Matrix, bloß anders.
Ne, U-Matrix ist sehr generell und der Privacy Badger schützt speziell deine Privatsphäre und das ist der Unterschied quasi. So ein bisschen wie ein Adblocker, nur dass er nur böse Sachen wegblockt, die dich tracken und dich irgendwie ownen wollen.
Okay.
Und deine Daten verkaufen wollen.
Also
der Privacy Badger ist quasi das nette.
Ja, und haben auch ein nettes Logo. Also schon.
Genau.
Schon von,
genau.
Ja, vielleicht genau. Nochmal. Ein genau. Blick wert. Okay, DevOps Against Humanity.
DevOps Against Humanity ist mein zweiter Pick. Und das ist sehr cool. Das ist nämlich Cards Against Humanity, die DevOps Edition.
Okay.
Und entsprechend dem, wer Cards Against Humanity kennt, das ist quasi, man hat schwarze Karten, die einen Satz beinhalten, den man vervollständigen soll als Spieler. Und es wird quasi mal eine schwarze Karte aufgedeckt und dann spielen alle anderen Spieler, die die Karte nicht aufgedeckt haben, ihre weißen Karten dazu, die dazu passen sollen. Und am Ende soll dann ein lustiger, besser gewinnt. Und deshalb im Stil von DevOps, also zum Beispiel, es gibt solche Karten, schwarze Karten wie guck mal, ob es jetzt lädt. Oh, lädt so langsam. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, welches ist ganz lustig? Punkt, 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 Driven Development. Und als weiße Karte könnte man dann dazu nehmen, mal gucken, wo ist hier, White Cards. Dort haben wir dann verschiedene, zum Beispiel 3-Hour Stand-Up Driven Development. Oder 75 Tier Architecture Development. Genau. Und in dem Stil ist es dann quasi und wird eine lustige Sache. In dem Zug wollte ich nochmal ganz kurz auf die E-Loop hinweisen. Dort wird es nämlich gespielt.
Ah.
Samstag.
Wir haben genau am Samstag ist die E-Loop, die Enterprise Loop Business Konferenz für Leute, die eigentlich nicht zu Business Konferenzen gehen, weil die so kacke sind. Die beste Business Konferenz, weil wir machen lustige Sachen, wir haben tolle Themen und alles ist halt überhaupt, also es nimmt halt diese, also wir versuchen halt dieses ganze Business Zeug so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und lustig darzustellen. Und passend dazu haben wir auch schon ein Programm ausgearbeitet. Also quasi, wir haben ein paar Themen, wir haben Sachen, die wir besprechen. Wir haben zum Beispiel, ich werde es hier auch verlinken, wir haben einmal natürlich DevOps Against Humanity als letzten Punkt. Wir haben aber auch Visitenkarten Speed Dating. Und für Leute, die ihre Visitenkarten natürlich vergessen haben, haben wir eine Stunde davor Visitenkarten basteln. Wir haben auch PowerPoint-Karaoke und wir haben halt viele coole Talks und Thunder-Talks.
Sehr cool.
Sehr gut. Also es wird super.
Ich habe leider zu spät davon gelesen.
Ja, ich habe es aber schon, also ich habe es schon mal.
Ich habe
schon ein paar Mal gesagt, aber das ist so, also das ist echt erstaunlich, schwierig, Leute von Sachen zu versuchen zu überzeugen. Also das muss ich jetzt mal wieder feststellen. Aber das ist okay. Man lernt ja nie aus und man muss einfach härter für Sachen evangelisieren, bis irgendwelche Menschen dann merken, dass es cool ist, was man macht.
Ja, ja.
Aber so ist es. Ja, genau.
So gehört das dazu. Das ist, die Informationsflut ist daran schuld.
Ja, genau. Also wir haben einfach zu viel Zeug, was passiert. Genau. Für Leute, die mich auch mal sehen wollen, können auch einfach zu eLoop kommen. Und wir haben auch, glaube ich, noch einen Slot frei, weil jetzt gerade einer abgesprungen ist. Das heißt, wenn ihr einen lustigen Vortrag habt, könnt ihr den auch erstellen oder nur einen Lightning Talk oder einfach nur so vorbeikommen. Fängt um 11 Uhr an, glaube ich. Genau, um 11 Uhr ist die Keynote mit einem Sektempfang. Weil ich, also als Enterprise-Kongress braucht man einen Sektempfang.
Ja, stimmt.
Das ist eine ganz wichtige Sache und deswegen haben wir.
Essen?
Nix, es gibt nichts zu essen. Aber
wie jetzt? Eine Enterprise-Konferenz?
Warte. Wir haben ID nebenan. Ich hoffe, das reicht.
Nee.
Na gut. Aber wir haben Sektempfang und da kann man immer sagen, dass wir einen Sektempfang hatten. Eine ganz wichtige Sache.
Ja.
Genau, in den Konferenzräumen des Check-EV.
Wunderbar schön.
In der Ulmer Straße 255. Sehr gut, genau, das war's schon.
Genau, dann hast du jetzt auch noch evangelisiert dafür. Also genau. Geht zur eLoop und freut euch eins oder so.
Genau, und habt eine gute Zeit.
Immer.
Noch nicht.
Wie?
Das war zu weit vorgegriffen. Wir haben ja bestimmt noch irgendwas.
Nee, wir haben nichts mehr.
Oh, dann hat es sogar gepasst. Tut mir leid.
Aber es ist eigentlich mein Spruch, von daher darfst du den sowieso nicht sagen.
Okay. Sorry. Also,
du kommst schon immer zur falschen Zeit hier mit habt Spaß am Gerät. Da kannst du jetzt nicht auch noch anfangen, hier meine Abschlussformel zu kapern, sozusagen. Nee, also wenn es nichts mehr, wenn nicht jetzt noch jemand was hat, würde ich sagen, Klappe zu auf den Tod.
Ja.
Wir kündigen dann wieder auf Twitter an, wann wir uns das nächste Mal, vielleicht geht es ja auch schon nächste Woche, wenn nicht übernächste Woche. Wir hatten ja jetzt mal bisschen zwischendurch, bisschen längere Pause, weil es halt eher nicht gepasst hat. Also folgt uns auf Twitter, Dingsy, da, bla. Ich weiß, eigentlich müssten wir ja cool sein und Snapchat benutzen, aber ich bringe jetzt nochmal den Spruch, ich bin zu alt für Snapchat.
Wir könnten Slackbot schreiben, der das immer dann irgendwo hinpostet oder so.
Ja.
Das gibt's bestimmt. If that, then that, this, then that, dann kann man da bestimmt
drüber posten. Oder so ein Gitterbot, habe ich mir gehört, das ist das Coole gerade.
Ja. Ja, der Schmidtlauch sagt, wir sollen zu Diaspora kommen.
Da kann er schön alleine bleiben. Ja. Okay, das war viel.
Nee, es gibt noch zwei andere Leute, die da auch sind. Von daher, ja, auf Diaspora. Also ich weiß, dass der Leszek hier, der bei Radio Tux auch mitmacht, da auch ist. Aber ich glaube, dann sind Schmidtlauch und Leszek auch die einzigen, die da noch auf Diaspora von dem her.
Wie hieß dieses eine nochmal, dieses eine Netzwerk, wofür der Flydi so viel evangelisiert hat damals, wo man sich einkaufen musste für $50?
Ach, Alpha. Also
App.net.
App.net.
Ja, haben wir
auch. Da können wir auch hin.
Da sind
kann man
wir
auch
immer
mittlerweile
noch
kostenlos ein bisschen rumeiern.
Ja, das benutzt halt keiner mehr. Warst du mal auf binärgewitter.de und hast mal auf App.net geklickt? Wir haben einen Link dazu.
Ich gehe auf krepel.us.
Ja, und dann kannst du auch. siehst du das Binärgewitter tatsächlich auf App.net? Wir sollten diesen Link mal entfernen, weil das.
Nee, der ist super. Das ist der beste. Wir brauchen mehr Links.
Passiert da noch was? Oh ja. Aber wir haben da sogar 77 Follower. Und halt seit.
So viele Leute gibt es auf App.net?
Und seit März 2014 nichts mehr gepostet da.
Kann man da nicht irgendwie so ein If This and That hin.
Ja.
Dingsen?
Mach halt.
Okay, warte. Gucken, wie das funktioniert. Da gab es irgendwie.
Es benutzt halt nicht. Ich glaube, das war bei Island, das haben sie auch weggenommen, das App.net.
Weil es niemanden interessiert.
Weil es keinen benutzt. Ich glaube, wir nehmen das jetzt einmal weg, weil war eine nette Idee, funktioniert halt nicht. Tschüss, App.net. Ihr seid, glaube ich, auch tot. So, dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zur nächsten Folge, dann die 161 schon. Wir werden alt. Oder ich zumindest, die anderen nicht so.
Nee.
Wir kämpfen hart dagegen.
Das ist korrekt.
Genau.
Und nee, also bei If That's In That gibt es keinen App.net.
Ja, nicht mehr. Ich glaube, die haben mir irgendwann mal eine Mail geschrieben, dass sie das nicht mehr haben.
Echt? Ach, du, weil du es benutzt jetzt, hast, oder was?
Nein.
Es gibt doch jetzt so ein Open Source If that was besser sein soll. Sogar.
Ja, habe ich auch gelesen, aber ich hab's.
Okay, eure Hausaufgabe zum nächsten Mal ausprobieren, dann in dieser Sendung berichten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und tschüss.
Ciao, ciao.